Moin. Bevor die Folge richtig startet, gibt es noch einen Disclaimer für euch. Zwei Dinge sind für euch wichtig. Die erste Sache ist, es wird sich um Herr der Ringe drehen. Es wird auch da massiv gespoilert. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt oder ja irgendwas davon noch konsumieren wollt, dann überspringt die Folge einfach oder hört sie einfach nicht. Die zweite Sache ist, wir haben diesmal wieder zu viert aufgenommen. Ich habe immer nur noch zwei Mikrofone. Das bedeutet, es wird ein bisschen schlechtere Qualität beim Klang geben, ein bisschen mehr Raumhall, ein bisschen mehr Raumklang. Aber ich denke trotzdem, dass es für alle angenehm zu hören wird. Das nur noch mal kurz als Hinweis. Ja, und dann bleibt mir auch nur zu sagen, viel Spaß mit der Folge.
Mein Schatz,
they're taking the hobbits to Isengard.
So it begins.
Ah, Papierschnitt. Und Damen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ihr habt sie alle gerade schon im Intro gehört. Ja, jeder hat seine eigenen kleinen Sätze mitgebracht aus Herr der Ringe, denn heute geht's um Herr der Ringe und meine Gäste lauten wie folgt.
Hi, ich bin Tati.
Morgen.
Hi, ich bin Sarah.
Das kommt sehr cute rüber, so hi.
Und ich bin Marlon.
Grüß dich. Ach, Leute, fühlt ihr es auch? Das Herr der Ringe, das fiel jemand aus dem T-Shirt an.
Ja, ich hab T-Shirt an.
Also du hast wirklich ein krasses Thema drin schon wieder. Ja, Leute, wir reden nämlich heute über Herr der Ringe. Warum machen wir das? Weil ich Bock drauf habe, ein bisschen mehr darüber zu erfahren und ihr einfach große Fans seid. Ist das so?
Ja, absolut.
Versucht so ein ganz bisschen.
Minimal.
Den oder so.
Ganz große Fan. Kommen wir gleich später nochmal zu. Warum? Ich habe mich auch Fragen aufgestellt, so ein bisschen Hintergrundwissen, so wie seid ihr Herr der Ringe gekommen? Was fasziniert euch so an dem Universum? Was wünscht ihr euch vielleicht noch von dem Universum? Was ist gut umgesetzt? Was vielleicht aber auch nicht so gut umgesetzt wurde, aus eurer Sicht? Kommen wir später nochmal dazu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Part, wo die Gäste eine Empfehlung mitgebracht haben. Wer möchte denn starten?
Alles klar.
Marlon startet. Auf geht's.
So. Also, ich wusste jetzt nicht, ob ich ein Buch und ein Film oder mitnehmen soll. Ich habe jetzt erstmal einen Film mitgenommen. Das ist so quasi eigentlich mein Nummer 1 Film. Es ist The Thing von John Carpenter. Aha. Ist ein Horror-Thriller. Ja, ist auch schon ein bisschen älter. Ist auch irgendwie ein Remake von einem Film noch aus, ich glaube, den 60ern oder so. Also ist jetzt so um bei 80er der Film. Genau, ist ein Psycho-Horror-Thriller so ein bisschen. Geht um eine Truppe an Forschern, die in der Arktis gestrandet sind sozusagen. Also nicht gestrandet, die arbeiten halt da. Mhm. Und ja, dann gibt es halt plötzlich so ein Ding, ein außerirdisches Wesen, was bei denen in deren Camp, was das quasi infiltriert und dann einen nach dem anderen tötet. Aber das Spannende daran ist, dass dieses Ding halt alles sein kann. Also am Anfang ist es einfach ein Hund, der bei denen ins Lager gelaufen kommt und irgendwie von einer anderen Truppe versucht wird umzubringen. Die können den aber jetzt nicht mitteilen, warum das ist. Da gibt es eine Sprachbarriere. Ich glaube, es sind irgendwie Norweger, die da kommen. Deswegen können die sich nicht verständigen, weil die anscheinend kein Englisch können. Genau, und dann beginnt dieses Ding halt als Hund nach und nach die Crew umzubringen und kann sich halt als die sozusagen verkleiden. Das ist eine 1:1 Kopie dieser Menschen. Es kann so reden, wie die sich so verhalten. Genau, dann geht es so ein bisschen darum, wer ist das Ding, wer ist überhaupt noch ein Mensch? Und ist super, super spannend. Kurt Russell in der Hauptrolle, auch ein sehr cooler Schauspieler meiner Meinung nach. Und ja, schafft es einfach sehr gut, diese Isolation oben in so einer Eiswüste einzufangen. Natürlich kommt dann auch noch ein Schneesturm, wo man dann noch keiner rauskommt. Ja, sehr, sehr spannend.
Okay, krass. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt nicht so im Film- und Horror-Genre unterwegs, aber ich habe schon mal von gehört.
Ja, das ist das Haupt-Selling-Point davon sind die Practical Effects, die halt immer noch standhalten. Es gab 2011 ein Remake, was leider sehr viel CGI gemacht hat, was auch einfach deutlich schlechter aussieht.
Ja,
und ich finde, dieser Film ist deswegen auch zeitlos. Halt so Stop-Motion, Practical Effects, die ganzen Sachen vom Ding. Sieht auch immer noch sehr verstörend aus.
Okay, ja, vielen Dank. Wer möchte als nächstes starten?
Können wir so weit machen? So war dann ich. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, was ich selber tatsächlich noch nicht mehr mal zu Ende gelesen habe, aber es hat mich trotzdem schon sehr überzeugt.
Ja.
Das Buch ist Can't Spell Treason Without Tea.
Ah, ja, das hast du schon
Honigtee und Hochverrat von Rebecca Thorne. Und es geht um unsere zwei Hauptprotagonisten, einmal Rayna und Chianti. Glaube ich, wird sie ausgesprochen. Ich bin immer so, weil so ein Name ist immer so, I don't know, das ist jetzt der Name, den ich hier gebe.
Alle falsch ausgesprochen, egal welchen Namen.
Und ja, die eine von den beiden, also sie sind ein Paar, die eine von den beiden ist eine sehr mächtige Magierin und genauso die mächtigste im Land. Und die andere ist eigentlich die königliche oder gehört der königlichen Garde an und hat aber keinen Bock mehr auf ihren Job. Ein bisschen zu oft in Gefahren gelaufen und mag ihre Königin auch nicht so sehr und ist so, hey. Ich kündige auch, wenn ich das nicht darf. Wir gehen weg und machen einen Tee- und Buchladen auf. Und ja, hauptsächlich geht die Story, bis jetzt habe ich so die Hälfte durch, eben darum, wo sie das machen, wie sie dann da ein Haus finden, was sie halt neu aufbauen, um diesen Teeladen zu verwirklichen und wo sie ihre Sachen herbekommen. Und es plätschert alles so ein bisschen vor sich her. Ich glaube, vielleicht kommen irgendwann noch so ein bisschen Drachen drin vor. Es wurde jetzt ein paar Mal angeteasert, aber ich habe selber noch keine drin gesehen.
Okay.
Aber ich finde es einfach ein sehr schönes Buch, weil vor allem die Beziehung der beiden sehr schön dargestellt wird. Es ist eine auch sehr gesunde Beziehung zwischen den beiden. Es kommt sehr viel mit diesem, dass, wenn sie Konflikte haben, wie lösen sie das? Wie reden sie darüber? Und dass sie zum Beispiel, erklären sie auch, dass sie eine Regel haben, dass, wenn jemand ein Problem hat, dann haben die so, sagt er ein bestimmtes Wort und dann muss die andere Person sich auch hinsetzen und zuhören, bis die andere Person sich das komplett von der Seele geredet hat. Und vorher darfst du auch nicht nichts dazwischen sagen, sondern du musst zuhören, bis die andere Person sagt so, okay, ich bin fertig, jetzt kannst du deinen Teil sagen.
Okay.
Und wie gesagt, diese kleinen Regeln, die sie haben und einfach die komplette Beziehung, wie sie halt mit Problemen umgehen und das wird alles einfach sehr schön dargestellt. Und ich finde es einfach mal als Abwechslung sehr schön, eine sehr gesunde Beziehung drüber zu reden.
Ja, ich wollte mich gerade sagen, es hat ja doch ein bisschen Drama-Charakter, aber eben mit so einem Wohlfühl-Momente eben, wo man dann schon sagt, okay, die können ja echt normal reden und ist nicht toxic, dramatic, stuff.
Ja, und gerade das finde ich einfach sehr schön
schöne
und
Abwechslung,
sehr
ja.
süß an dem Buch.
Cool. Ja, vielen Dank. Tati?
Ja, also ich habe Uneros mitgebracht, auch ein Buch, ist ein Roman von Markus Heitz. Markus Heitz, einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Buchautoren.
Mhm.
Genau, und dieses Buch habe ich mitgebracht, unter anderem daher, weil es einfach mein Lieblingsbuch ist. So, also ich habe jetzt nicht nur.
Wie oft hast du es schon gelesen?
Gelesen nur dreimal, gehört habe ich es aber unglaublich oft.
Okay.
So, ich habe das zuerst als Hörbuch gehört und dann später mir als Buch gekauft und festgestellt, im Hörbuch fehlen auch ein paar Kapitel und deswegen habe ich es dann noch ein paar Mal gelesen.
Mhm.
Genau. Darum geht's, also die Hauptperson, also ich würde sie jetzt als Hauptperson bezeichnen, ist ein Bestatter aus Leipzig, der so ein bisschen in mysteriöse Fälle verwickelt ist. Also das Buch startet damit, dass ein Flugzeug abstürzt, aber alle Personen eigentlich schon vorher tot sind in diesem Flugzeug. Es gibt auch noch so eine Wissenschaftlerin, die so ein paar Experimente durchführt. Es gibt halt jemanden, der ist auf der Flucht, der hat mit dem Flugzeugabsturz zu tun.
Mhm.
Und es gibt noch so einen MI6-Agenten, sage ich jetzt mal,
also
aber
die James
besondere
Bond?
Abteilung. Ja, so ein bisschen, nein, also es ist ein bisschen besondere Abteilung. Das Hauptding von diesem Buch ist, also es dreht sich alles um einen Fluch, den manche Menschen haben. Der Fluch nennt sich Todesfluch und der sorgt dafür, dass wenn du einschläfst, sterben alle um dich herum.
Okay.
Also, ist nicht.
Auf jeden Fall.
Es ist halt wirklich ein Fluch. Nein, also.
Wie groß ist der Umkreis? Gibt's da so einen?
Das ist je nach Person unterschiedlich und je öfter du einschläfst, desto mehr verstärkt sich das sozusagen. So ein prinzipiell, also das Prinzip ist so ein bisschen, du rufst, wenn du schläfst, den Tod, aber der Tod kann dich nicht sehen und aus Wut auf dich tötet er alle um dich herum. So in der Hoffnung, dich mitzuerwischen sozusagen.
Ja, okay, aber es klappt nicht.
Genau, es klappt nicht und deswegen, je länger du den Fluch schon hast und je öfter du eingeschlafen bist, desto stärker ist das. Manche haben auch Reduzierungen, also wie zum Beispiel innerhalb von einem Raum ist fein, wenn die Türen und Fenster zu sind. Manche haben irgendwie noch, bei manchen reicht diese Grenze nicht mehr, weil sie einfach zu oft zum Beispiel eingeschlafen sind schon. Es gibt auch Leute, die das aktiv als Auftragsmordmittel nutzen sozusagen so. Genau, also hat, wie gesagt, unterschiedliche Facetten dieser Fluch.
Okay.
Ja.
Cool. Ja, vielen Dank. Das sind auf jeden Fall alles unterschiedliche Genres erstmal, beziehungsweise auch eben Bücher. Ganz toll, danke. So, Leute, aber jetzt geht's los mit Herrn der Ringe. Deswegen seid ihr hier.
Ja,
das
eigentlich
ist,
schon,
ist ja. Ganz toll aufgeregt. Und wir haben vorher schon gesprochen, Marlon, du hast dich ja bereit erklärt, uns allen ja mal ganz kurz zu erzählen, was ist denn Herr der Ringe überhaupt? Noch nie von gehört.
Keine Ahnung.
Ja. Erzähl mir das, als hätte ich es noch nie gehört.
Als hättest du es noch nie gehört.
Ja, was ist das?
Naja. Gut, also ganz so einfach ist es nicht. Ist ja doch schon sehr viel in den Büchern drin, in der Story. Aber so ganz grundlegend ist es ja eine Fantasy-Geschichte, die ja so ein bisschen im Mittelalter spielt. Also es geht ja auch um Ritter und Magier und sowas, spielen da ja alles eine Rolle. Ja. Spielt in einem ganz großen Königreich, das heißt Mittelerde. Und das steht jetzt gerade kurz vor dem Ende des, ist es zweites Zeitalter? Oder drittes, ne? Genau, vom Ende des dritten Zeitalters der Menschen. Und genau, es gibt dann natürlich unterschiedliche Fraktionen der Menschen, aber es gibt auf der anderen Seite eben Mordor. Das ist so das Böse in Mittelerde. Da gibt es gerade den Herrscher Sauron, der seit längerer Zeit wieder aufgetaucht ist und wieder zur Macht gekommen ist und jetzt versucht, ganz Mittelerde zu übernehmen. Und im Fokus der Geschichte stehen halt die unscheinbarsten aller Wesen in Mittelerde, so wird das beschrieben, nämlich die Hobbits. Das sind Halblinge, sind eigentlich ja kleine Menschen sozusagen. Die haben an sich nichts Besonderes. Die leben in einem idyllischen Ort, das Auenland oder Shire im Englischen, und machen da eigentlich nur ihre eigenen Sachen, so landwirtschaftmäßig machen sie eigentlich nur Betriebe.
Ein bisschen anbauen, ja.
Genau.
Hin und wieder mal Pfeife rauchen.
Genau, so. Ein bisschen Pfeife rauchen. Die haben anscheinend auch sehr, sehr gutes Gras, was durch
Bier und geht. Bier.
Und Bier ist auch sehr gut da. Genau, aber ansonsten haben die nicht wirklich was mit den großen Menschen, wie sie es auch bezeichnen, zu tun, haben nichts irgendwie mit Königreichen und Königsfolge zu tun. Genau, und da gibt es eben Frodo, und der durch eine Reihe an Umständen kommt er in den Besitz des einen Rings. Das ist ja sozusagen das Machtinstrument von Sauron, mit dem er wieder zu seiner alten Macht und Größe kommen kann, wenn er diesen Ring eben in die Hände bekommt. Den hat er nämlich vor ein paar hundert Jahren verloren in einem großen Krieg und dadurch auch seine Macht eben verloren. Genau, und es geht eigentlich darum, dass dann die Halblinge Frodo und noch ein paar Freunde von ihm auf eine Reise gehen, um diesen Ring eben zu zerstören. Und das geht nur im Auge des Sturms, im Land der Feinde, in Mordor selbst, müssen sie diesen Ring in den Vulkan schmeißen, in dem er geschmiedet wurde. Genau, da gibt es dann werden sie natürlich auch noch mit den anderen Fraktionen verwickelt. Der erste Teil heißt ja auch Die Gefährten, geht es dann darum, dass sich diese Gruppe an Leuten findet, die dann eben versuchen, den Ring nach Mordor zu bringen. Da gibt es dann Gandalf, das ist ein alter Zauberer, von dem man aber nicht ganz, also zumindest in den Filmen nicht wirklich mitkriegt, was denn wirklich die Magie ist. Genau, dann gibt es dann auch Elben und Zwerge und natürlich auch Menschen, die alle in der Truppe dann in die sieben Gefährten reinkommen.
Boah. Es sind neun.
Neun, sorry.
Es
sind natürlich neun Gefährten.
Oh mein Gott. Aber es sind sieben Ringe, ne?
Es sind sieben.
Ich kenne mich aus in der Ringe. Geil.
Ja. Also es sind insgesamt mehr als sieben Ringe.
Verdammt, aber
es sind
Mann, jetzt machen wir den Meter noch kaputt.
Drei den Elf.
Hat die wirklich am Überhaupt aussterben, ey. Bam, ey. Erzähl du mir nichts um Herr der Ringe, Alter. Wirklich nicht.
Was sind sieben Menschen?
Verdammt, ja.
Sieben Menschen?
Es sind sieben Menschen.
Ah, okay.
Ja.
Ach, schön.
Nee, gut, genau. Und dann versuchen sie, den Ring zu zerstören. Jo.
That's the Hauptstory, sagst du? Okay, cool. Und ich hab gleich mal eine erste Frage an euch. Und das glaube ich, kann man sehr viel mit aufmachen. Und zwar, was macht denn für euch Herr der Ringe so besonders?
Oh je. Yeah.
Also, weil ihr seid ja, ihr habt das ja, ihr verfolgt viel davon, oder auch viel die Filme mal gesehen, Bücher bestimmt auch gelesen und so. Es gibt ja verschiedene Serien auch dazu, Filme, das ganze Merchandise, Universum ist einfach so groß, gibt Hintergrundgeschichten dazu.
Ja.
Was gefällt euch daran einfach?
Ja, also ich kann einfach mal anfangen. Also bei mir ist einfach von klein auf so ein bisschen indoktriniert worden, sag ich jetzt mal, weil meine Eltern einfach auch riesen Herr-der-Ringe-Fans sind. Wir hatten alles mögliche an Figuren, an Filmen, an Büchern so und ist einfach sozusagen so von klein auf ein bisschen damit groß geworden. Ich durfte auch ein bisschen früher als laut Altersangabe erlaubt so Teile mitgucken. Das waren so Situationen, so bei Schlachten musste man raus, aber bei so den schönen Szenen durfte man mitgucken. Und später dann einfach hat mich diese Welt einfach fasziniert so. Also ich mag generell so die Fantasy Welten, sage ich jetzt mal, oder Bereiche vom Genre her. Und Tolkien hat halt einfach dort eine riesige Welt geschaffen. Es gibt ja auch noch so viel mehr als nur Herr der Ringe. Also klar, es gibt noch den Hobbit und das Silmarillion und so, aber halt auch einfach so diese Faszination, die er selber hatte, finde ich, kommt in seinen Büchern sehr gut rüber. Ich meine, er hat eine komplette Sprache erfunden für diese Welt, also eigentlich mehrere Sprachen. Also so Elbisch, dann halt, Elbisch hat ja zwei verschiedene Varianten auch. Dann gibt's halt noch die Sprache von Mordor. Die Zwerge haben eine eigene Sprache, so. Also so dieses ganze Konstrukt dahinter und auch einfach so sein Bezug da dann irgendwie dazu. Und dass er halt einfach sein Studium genutzt hat, irgendwie da diese Welt zu schaffen. Und wie gesagt, halt diese verschiedenen Wesen. Also er ist ja eigentlich der Vorreiter für die meisten Fantasy-Sachen so. Also Orks, Elben und so. Das finde ich halt irgendwie alles sehr faszinierend. Und ja, ich meine, er macht halt natürlich dieses große Fass auf Gut-Böse und halt auch sehr viel mit Moral. Aber ich finde, er schafft es halt, das nicht nur einseitig zu betrachten so. Also Beispiel Boromir, der halt von dieser Macht des Rings verführt wird, aber halt dann trotzdem halt eigentlich dieses Gute eigentlich will. Aber also er will ja nur für die Menschen sozusagen eine Macht haben, um sich zu wehren. Und verfällt deswegen so ein bisschen im Ring, aber schafft es am Ende dann halt auch so, warte mal, ich habe ja eigentlich Scheiße gebaut, so. Genau, ja.
Ja, okay, cool. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Auch mit deinen Eltern vor.
Also ich habe auch die Filme geguckt, seit ich kleiner bin. Also ich glaube, mit 11 war mein Lieblingsfilm der zweite von den Herr der Ringe-Filmen.
Da, wo nur Schlachten sind.
Ja.
Bist du der Einzige, der in der Extended Version nicht ab 16 ist, sondern ab 12.
Warum?
Weiß ich nicht, aber ist so.
Okay. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht waren es, weil da die Rohirrim und alles mit dazu kam und so. Also ich meine, der erste ist trotzdem ist immer noch so ein Feel-Good, finde ich, mit du hast Hobbington und alles ist irgendwie so kind of cute, we love it.
Ja. Vor allem der Soundtrack.
Ja, ja. Der Soundtrack ist großartig. Aber ich glaube, das habe ich vor allem auch später, also ich habe, als ich kleiner war, die Filme geguckt und im Studium tatsächlich dann erst die Bücher gelesen und dann nochmal gehört, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und da kam für mich auch nochmal durch, wie sehr mir die Beziehungen zwischen den Charakteren gefallen und wie schön sie dargestellt sind. Also ich meine, alleine halt so zwischen eben Gimli und Legolas, die haben halt so eine, also ich meine dafür, dass es halt gesagt wird von Anfang an so, hey, Elben und Zwerge mögen sich nicht.
Ja.
Und wie sehr sich dieses von den beiden ändert, von diesem eigentlich mag ich dich nicht zu du bist ganz okay, zu ich respektiere dich, zu wirklich einer Freundschaft, zu das also kommt in den Filmen schon gut durch. Wie ich festgestellt habe, in den Büchern nochmal sehr viel besser. Und das Ganze ist einfach schön. Es fühlt sich vor allem so tiefgründig an. Es ist nicht so ein so sehr oberflächlich, sondern du siehst halt diese Entwicklung der Charaktere in dem, wie sie miteinander umgehen, sehr schön. Und das finde ich einfach gut geschrieben, wenn du auch so Charaktere siehst, wie sie sich entwickeln und auch dich in der Hinsicht dann damit identifizieren kannst. Just cute.
Ja, cool.
Ja, bei mir ist es so am Anfang, glaube ich, irgendwie sehr simpel gewesen. So Klein Marlon fand halt Sauron sehr cool. Er fand die Nazgul mega cool mit der Rüstung. Das ist einfach irgendwelche Schatten sind, die ja einfach in der Rüstung stecken und an sich keine Form mehr haben. Das fand Klein Marlon cool und dann habe ich halt die Filme ein bisschen mehr geguckt. Dann, ich meine, in der 5. oder 6. Klasse habe ich dann mal die Bücher gelesen. Jetzt vor kurzem waren auch noch mal alle auf Englisch, ich glaube vor 2 Jahren. Und ja, ich muss auch sagen, die Geschichte im Ganzen ist einfach so ein Gesamtpaket. Also ich finde, es hat einfach alles. Es ist wirklich einfach eine perfekte Geschichte, würde ich fast sagen. Also klar, gibt's auch mal Macken und man muss sich bei vielen Dingen auch noch drumherum informieren, um da wirklich viel zu verstehen. Aber gerade das, finde ich, macht auch super Spaß, wenn man irgendwie was gefunden hat, was einen interessiert. So mit der Erde ist eine super interessante Welt. Das Worldbuilding in den Büchern ist wirklich unfassbar gut. Ich meine, auch wenn jetzt über 3 Seiten mal ein Baum beschrieben wird, aber
das ist das so Meme. Es ist halt, ne? Also ich kenne es als Meme, es so ein bisschen gesagt oder so. Ich werde den Baum nur noch härter beschreiben.
Ja, nee, es ist tatsächlich auch so in den Büchern. Also ich meine, der erste Teil, ich glaube, in den ersten 100 oder 150 Seiten bist
die,
du immer noch.
Die komplette erste Hälfte genau, ist nicht in den Filmen drin.
Ja, und da bist du immer noch im Auenland. So in den Büchern bist du schon lange irgendwie dann mal auf der Reise oder zumindest in Rivendell oder so. Nee, aber ich finde auch einfach den Vibe. Also sie haben einfach so ein richtig schönes Gefühl, wenn man anfängt, was du ja auch gesagt hattest, so vor allem den ersten Teil oder auch das erste Buch, man verliert sich richtig in dieser Geschichte. Und ja, es wird einfach nur besser mit den Büchern, weil man die Charaktere einfach viel besser kennenlernt und wirklich mit denen auf diese Reise geht. ja, in den Filmen jetzt nicht ganz, aber vor allem in den Büchern sind alle Charaktere, auch alle Gefährten wirklich so tief geschrieben. Ich meine, gut, in den Filmen ist Lego das wirklich einfach nur der gut aussieht und gefühlt einen Satz mit Frodo wechselt.
Also was heißt gefühlt? Also,
nee, ich glaube, es ist nur ein Satz. Ich glaube, irgendwie einmal in Moria sagt er zu Frodo, jetzt komm oder so, oder come with me. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was er zu Frodo sagt. Ja gut,
er
sagt
noch so, dass er halt sozusagen seinen Bogen hat. So.
Also, ja, genau. Aber das ist ja auch nicht direkt, ja. Genau, ich glaube, das sind so die einzigen zwei Sätze, die er in den Film mit Frodo wechselt. Aber in den Büchern sind wirklich alle Charaktere super, super tief, haben auch alle ein richtig schönes Ende. Also die Bücher sind einfach auch so, die Geschichte ist so schön, schön rund. So auch Gimli und Legolas, wenn sie dann nachher sagen, okay, Legolas geht mit Gimli nochmal in die Höhlen bei Helm's Deep und guckt sich das Meer an und dafür geht Gimli mit ihnen in den Dunkelwald, ist das, meine ich?
Düsterwald.
Genau, das ist einfach, ja, ich finde alles im Englischen egal. Fangorn Forest? Deswegen genau, war ich gerade nicht sicher.
Fangornwald ist ein anderer als der Düsterwald. Das sind zwei unterschiedliche Wälder.
Aber ist das nicht, dass sie in den reingehen, da treffen sie ja auch die Ents und Legolas ist da doch eigentlich so, hey, ich würde hier eigentlich lieber noch mehr Zeit verbringen.
Ja, genau. Und Gimli so, nein, ich will nicht bei den Bäumen bleiben.
Düsterwald ist der im Hobbit mit den Spinnen, wo Framduil lebt.
Top, ja so. Gut, das kennt Lego.
Also ich glaube, es ist
aber Fangorn. Ja, dann Fangorn, ja. Genau, aber ja, ich finde, es ist einfach so, ist so, so abgeschlossen.
So, ich höre es mir gerne an.
Ja. Zu dem Worldbuilding auch noch, was ich faszinierend finde, ihr sagt ja gerade so, dass das halbe Buch ist eigentlich so nur die Beschreibung. In den Büchern kommt ja aber auch nur ein Viertel von dem Hauptkontinent vor. Also diese ganze Welt ist ja so riesig und Mittelerde ist ja auch schon allein, ist ja der größte Kontinent von Ea, heißt die Welt, glaube ich. Ea ist das Universum, oder? Auf jeden Fall. Also ist halt Mittelerde ja der größte Kontinent und davon wird nur der Westen behandelt in den Büchern so. Und das ist trotzdem schon so eine krasse Beschreibung und alles.
Ja.
Ja.
Okay, krass. Ja, ich saß wirklich auf dem Mund, dachte mir so, ich habe wirklich wenig Ahnung. Also ich hab angehört, dass ihr erzählt habt, okay, das mögt ihr daran, das kann man absolut nachvollziehen, das ist das Richtige. Ich vergleiche es bei mir dann mit Harry Potter immer ein bisschen, weil das war so mein Kindheitsding, das habe ich rauf und runter die Hörbücher gehört und mich da reingefuchst so ein bisschen. Deswegen verstehe ich immer dieses, dass man so, die Charaktere sind so toll, man bondet so mit denen, das ist so toll, die ganze Welt und ach, und das ist so schön. Deswegen kann ich es nachvollziehen, ich verstehe trotzdem kein Wort. Also, naja.
Ja. Nein, also diese Charakterbeziehung ist halt einfach super geschrieben, finde ich, so generell. Und halt, wie gesagt, auch das Worldbuilding ist klasse, so. Ja. Also kommt dann auch so vielleicht auch ein bisschen das Pen-and-Paper-Herz mit durch, so, was dann halt auch selber Worldbuilding macht. Und dann so ist so, wie schafft diese Person das so konkret alles zu machen, so. Ja, nee. Aber ich meine, du kannst ja auch generell viele Parallelen finden zwischen Herr der Ringe und Harry Potter. Es gibt so ein paar Sachen.
Zum Beispiel?
Der Ring zum Beispiel ist ähnlich wie ein Horcrux sozusagen. Er ist ja so, das Leben
hält sich. Es gibt auch einen Ring tatsächlich als
Horcrux. Ja, genau. Also das Leben hält sich, also das Leben von Sauron ist ja so ein bisschen auf diesem Ring und der wird dann zerstört und er stirbt. Genauso wie bei Voldemort halt, er stirbt, wenn alle Horcruxe plus er getötet sind. So. Ja. Es gibt so ein paar Sachen dann halt so, naja, diese große, weise Person, Gandalf oder halt dann Dumbledore, schickt eine kleine, ahnungslose Person auf die Reise, um die Schlacht zu schlagen.
Kleine Schlachtschwein.
Also solche Sachen zum Beispiel. So. Es gibt so ein paar Parallelen, die man finden kann.
Ja, stimmt schon. Ja. That's true. Wir haben kurz einen Cut gemacht und dann festgestellt, hier ist gerade was ganz schief. Hier ist ja gerade wirklich die ganze Herr der Ringe zusammengefallen. Was ist gerade aufgefallen?
Ja, also es sind 7 Zwerge gewesen, nicht 7 Menschen, die Ringe bekommen haben, sondern auch wieder 9 Menschen einfach.
Ja. 3 den Elben, 7 den Zwergen,
und 9 den Menschen. Und Herr der Ringe-Fans am Anfang so, was labern die Fans? Wir haben ja gar keine Ahnung. Ich schalte sofort aus.
Oh jo. Ich war blamiert.
Aber es soll noch aufgefallen. So, Folgefehler, gibt noch Punkte irgendwie.
Man wollte währenddessen auch eigentlich nicht so reinreden. Weißt du?
Ja, es war einfach, also es war, die 7 wollte irgendwo untergebracht werden.
Irgendwas waren 7. 7 ja. Fuchs auch übrigens.
Ja, das stimmt. Sie
gesagt, aber auch nur, also auch nicht bewusst.
Ja, eigentlich, ja.
Naja, gut.
Ja, das sind trotzdem die 9 Gefährten.
Neun Gefährten stimmte.
Ja. Marlon hatte die 3, 7, 9, 9. Nur weil sie klein sind, Marlon, oder was?
Ja, Sam und Frodo waren wir noch.
Als ob du Merry und Pippin vergessen hast. Schande.
Er hat ja einfach zu. Also so 2 Hobbits ergeben ein Mensch sozusagen, deswegen.
Sehr gut. Dann, ich habe noch eine nächste Frage an euch. Ihr habt mir jetzt gerade erzählt, okay, woher ihr kommt, was ihr daran mögt, alles. Was ist denn euer Lieblingscharakter?
Mein Lieblingscharakter?
Ja.
Boah, schwierig auf jeden Fall. Also Gimli ist ganz weit oben mit dabei. Also Gimli ist einfach klasse. Ich mag seinen Humor, ich mag so sein.
Gibt's da Unterschiede zwischen den Büchern und den Filmen? Oder ist es wirklich immer schon sehr nah dran?
Ich muss jetzt mich ganz... Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe nur den Hobbit gelesen.
Okay. Dann könnte der andere ja helfen.
Ja, die anderen können dann vielleicht erklären, ob zwischen Gimli, Buch und Film Unterschiede.
Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube vom, also man kriegt halt ein bisschen mehr von ihm in den Büchern einfach mit, aber ich finde vom Charakter und Typ ist es in den Filmen perfekt getroffen. Also seine mürrische Art, sein Humor, finde ich, ist eigentlich 1:1 zu den Büchern.
Du hast in den Büchern halt nur noch mehr davon.
Genau,
Okay. Die Bücher stehen auch schon im Schrank in einer sehr tollen Edition. Ich muss sie nur endlich mal lesen. Ja, nee, also auf jeden Fall Gimli, so. Also ich mag halt seinen Humor, so zum Beispiel die eine Stelle, wo er so dann irgendwie meint, so, ja, Zwerge sind halt nur Sprinter und nicht für Ausdauerlauf gedacht, so, weil er halt in den anderen hinterherhechten muss, so. Ja. Oder auch sein, generell dieses Hin und Her mit Legolas, was er da hat, ist halt jedes Mal übel witzig, so. Also wenn zum Beispiel Legolas diesen Olifanten da umbringt, meint so, der zählt trotzdem nur als einer, so. Das ist großartig, so. Ich glaube, ich würd bei Gimli einfach bleiben.
Okay. Wir haben ja eben festgestellt, wenn man zwei Hobbits zusammenpackt, zählt das als einer. Also Merry und Pippin.
Ja, stimmt, die zwei sind auch toll.
I love them, they're such a great duo. Also abgesehen davon, also tatsächlich da hast du in den Büchern ein bisschen Unterschied dazu. Das ist ja so, in dem Film kommen sie ja nach dem Motto zufällig mit.
Ja.
In den Büchern ist das schon geplant. Da sind die auch ein bisschen mehr in den organisatorischen Teil mit dabei verwickelt. Aber ja, die beiden sind einfach zusammen der Hammer. Sie ergänzen sich irgendwie so schön. Sie machen eigentlich nur Blödsinn, aber trotzdem. Sie sind zwei sehr mutige Hobbits, die eben auch für das, an was sie glauben, kämpfen und sich auch nicht von ihrer Körpergröße davon abhalten lassen. So ein bisschen auch alles allen beweisen, so we can kick butt.
Ja, ich finde da bei denen auch ganz schön, so, zumindest im Film, so ein bisschen die Entwicklung, die sie machen. Also gerade so, ich glaube, Pippin, so mit diesem, so okay, wir können nicht einmal alles nur albern machen, so ein bisschen ernst ist halt irgendwie schon dabei. Also weil sie dann so merken, also ich weiß nicht, wie es in Büchern ist, aber im Film ist ja so, irgendwann merken sie jetzt so, ja okay, so witzig ist das vielleicht doch nicht alles so.
In den Büchern retten sie doch das komplette Auenland.
Ja.
Ja, okay,
eine komplette Endszene, die auch den Film fehlt. Das ist so.
Von denen habe ich gehört. Ja. Genau. Ja,
also es gibt im ersten Teil, wenn sie bei Galadriel sind, schauen sie ja da in diesen Spiegel und können ja einen Teil ihrer oder die mögliche Zukunft sehen.
Das passiert auch im Film.
Das passiert im Film und im Film gibt es auch eine Szene, aber das ist, wenn Sam reinguckt, dann sieht er, Sam reinguckt.
Im Film guckt Frodo rein, in den Büchern guckt Sam.
Genau, in den Büchern guckt halt Sam rein, aber im Film, glaube ich, genau, da guckt dann Frodo rein und sieht er, wie das Auenland brennt und die ganzen Halblinge eben versklavt werden. Und in den Büchern passiert das tatsächlich dann noch, als Epilog sozusagen, wenn sie dann zurückkommen und eigentlich alle komplett fertig mit der Welt sind und nur noch ins Auenland zurückkommen wollen, dann hören sie schon, dass da irgendwie Sharky anscheinend das Auenland übernommen hat. Und da müssen sie das eben noch so von Banditen und Räubern befreien. Und da hat man dann so ein bisschen den kompletten Charakter-Endpunkt von Merry und Pippin, weil die sind ja einerseits, weil sie bei den Ents ja diesen Entsaft getrunken haben, dadurch größer sind als alle, als alle anderen.
Dann hat jeweils Ritter einer von Gondor und einer von Rohan.
Dann kommen sie natürlich auch mit ihrer Ritterausrüstung da an und leiten dann so ein bisschen den Aufstand. Da haben Sam und Frodo auch recht wenig letztlich mit
sich. Ja, das machen hauptsächlich die beiden. Das Merry ist ein komplettes Sidequest.
Genau, und ich finde das rundet die ganze Story dann nochmal ein bisschen ab. Und in den Filmen ist es halt nur angeteased. Ich glaube, sie wollten es auch drehen, aber Return of the King schon 4 Stunden geht, haben sie sich dann entschieden,
das nicht zu machen. Sie wollten nicht noch ein Ende reinmachen.
Ja, ich glaube, die haben sogar Teile gedreht gehabt und die haben sie dann halt in dieser Szene verwendet, wo er halt reinguckt. So. Aber ich glaube, Teile waren sogar wirklich abgedreht oder zumindest auch im Sketchform auf jeden Fall war das vorhanden.
Ja.
Aber ja, da sind sie auch nochmal.
Genau,
retten das ganze Auenland.
Okay, aber ich bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen. Aber es gibt doch auch irgendeine Szene, wo irgendwie einer sagt, ich gehöre hier nicht hin, so ich gehöre in meinen Garten so ein bisschen. Und wer ist das denn? Wer sagt denn das nochmal?
Das ist Sam.
Ja. Das ist, aber er kommt ja trotzdem mit dann, ne?
Und ja, das ist ganz okay. Ende. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsfigur. Sam Wise Gamgee. Also würde ich sagen, wenn wir jetzt bei den Guten oder auf jeden Fall bei den Gefährten bleiben, wäre es glaube ich einfach Sam. Er ist ja so ein bisschen der versteckte Held von Herr der Ringe. Also, denn ohne ihn hätte Frodo das halt einfach sagen, ohne ihn niemals geschafft. Er ist alles gar nicht Sam, bestes Boy. Genau, er ist einfach der Best Boy. Und ich finde ihn einfach super. Er ist auch super unterhaltsam. Er nimmt immer seine Kochutensilien mit.
Ja, das Salz, was er einfach aus dem Auenland mitgenommen
hat. Ja, genau. Was er wirklich durch ganz Mordor schleppt. Und dann macht er die Suppe und dann kann er sie nicht essen, weil die Olifanten kommen und sie dann nachher von Faramir mitgenommen werden. Es ist auch traurig.
Er hat sich so viel Mühe
für diese Suppe gegeben. Aber ja. Nee, für mich ist es einfach Sam, der versteckte Held, der wirklich alles trägt.
Ja, Sam war mir so bei Platz 2 so mit dabei. So.
Ist einfach wirklich die Definition eines perfekten Freundes.
Ja. Ich finde halt auch generell tolle Momente, so, also so zum Beispiel dieses, ich kann deine Bürde nicht tragen, aber ich kann dich tragen, so, das ist einfach so ein richtig toller Moment.
Auch an sich seine positive Art, das ist halt so dieses so, ohne ihn wäre Frodo schon längst.
Ja, also er schafft es halt jedes Mal, Frodo wieder aufzubauen. Mhm. So,
ja,
also.
Oder auch, dass er im Alleingang den Turm in Mordor, diesen einen einnimmt und da kurz durchrennt, um Frodo zu retten, nachdem er von Shelob fast getötet wurde. Und dann mitgenommen wurde. Also ich finde, das ist auch einfach so ein schöner Moment mit ihm, was man auch nicht erwartet. Also er wächst ja wirklich aus sich heraus. Ich meine, das macht jeder aus von den Gefährten auf jeden Fall. Die wachsen alle mit der Reise. Vor allem die Hobbits. Bei Sam, finde ich, merkt man das auch einfach sehr, sehr gut, weil am Anfang ja wirklich einfach nur der Gärtner ist und zwischendurch dann auch ist dann auch der Meme-Satz im Film, der nächste Schritt, den ich jetzt nehmen werde, ist dann der weiteste, den ich von zu Hause entfernt war.
Da waren sie immer noch im Auenland.
Genau, da waren sie immer noch im Auenland in irgendeinem komischen Feld. Ist einfach so, herzerwärmend, ja.
Und alle das, nur damit er am Ende den Mut hat, um Rosi zu fragen, ob sie ihn heiratet.
Wirklich, da wird er.
Aber sie hat ja gesagt, ne?
Ja,
natürlich.
So ein Held.
Er hat auch
wahrscheinlich hätte sie davor auch schon ja gesagt, aber hey. Er hat sich
nicht getraut.
Kriegen auch ein paar mehr Kinder, meine ich. Ich glaube, die haben irgendwie so vier?
Weiß ich gar nicht.
So ein paar mehr auf jeden Fall.
Ich weiß nur, dass das vom Schauspieler das eigentliche Kind auch dann am Ende ein Kind gespielt hat, ja.
Süß. Okay, ja, finde ich auf jeden Fall spannend, wie ihr dann einfach auch so alle drin seid im Thema und beziehungsweise, diese Freude habt ihr über den Charakteren, das wäre ja ganz toll.
Ja, nein, also ich finde, das macht Herr der Ringe aus, dass man einfach so an diesen Charakteren einfach so viel Freude empfinden kann und da auch an sich halt, selbst wenn du einen Lieblingscharakter hast, du hast, glaube ich, keinen, den du wirklich hast, außer die du hassen sollst sozusagen, also Denethor zum Beispiel soll man, glaube ich, einfach hassen, so. Das ist in Gondor der Truchsess, der halt, während der König abwesend ist, sozusagen die Stadt überwachten das Königreich. Also das ist der Vater von Boromir und Faramir.
Ah ja.
Eher im dritten Teil.
Ja. Also ich habe den dritten Teil schon mal gesehen. Die kommen ja immer an Weihnachten. Da habe ich ein bisschen mal verfolgt. Ich bin nicht so Thema drin.
Die Tomatenszene.
Die Tomatenszene.
Der sehr unnatürliche Art und Weise Tomaten essen kann.
Ich überlege, in den Büchern war er, glaube ich, ein bisschen nicht unbedingt sympathisch, aber du konntest ein bisschen mehr nachvollziehen, woher dieser Groll auch kam, woher das Ganze so ein bisschen. Und der war ein bisschen.
Außer der Hass gegen Faramir.
Der ist auch im Buch schon dämlich.
Nein, aber also ich sag ja auch nicht, dass man den Charakter, also dass der Charakter schlecht ist sozusagen, aber es ist halt einfach gut, dass die Charakter sind ja so gut geschrieben, dass sie halt wirklich auch. Also wenn du einen Charakter hassen sollst, dann hast du den einfach so gut geschrieben ist. So.
Ja. Ist ja auch was Gutes, böse Menschen, also böse Charaktere soll man ja auch hassen. Aber so, dann mag ich jetzt nicht.
Ja.
Dann weiß man, dass es gut gespielt ist oder
gut geschrieben ist.
Eben. Und auch wenn man sie nachvollziehen kann, muss man ja auch nicht alles an ihnen mögen. So. Also.
Ja, genau, das ja auch noch. Aber du hast gerade schon das angesprochen, Marlon. Es ging ja so, Tomaten ist wahrscheinlich auch so könnte ein Meme sein. Gibt's so Lieblingsmemes? Also es wird ja viel rezensiert irgendwie aus Heathering. Gibt's irgendwas, was ihr so immer witzig findet, wo ihr immer sagt, so das ist immer, aber ich kenne zum Beispiel jetzt Klassiker, der Take on the Hobbits to Isengard.
Ja, das ist der Klassiker, den kennt, glaube ich, jeder.
What about second breakfast?
In 11 Seas, ja.
Was war das?
Was war das?
Also Pippin fragt, war doch Pippin, oder? Fragt dann auf der Reise, im ersten Teil ist das, glaube ich, sogar noch, fragt dann irgendwann so, also die fangen dann an so zu kochen und Aragorn ist so, was macht ihr da? Und er so, ja, frühstücken. Ja, aber er hatte doch schon Frühstück. Frühstück. Ja, aber das zweite Frühstück. So, mein Merkel so, ich glaube nicht, dass er davon schon mal gehört hat. So. Nicht, das zweite Frühstück. Und dann zählt er so auf, so, aber was ist so mit Mittagessen, Nachtmahl, 4 Uhr Tee. 11 irgendwie so. Ja. Also, zählt er so eine riesen Liste an Essen.
Er kennt doch diese. Nein, Baby.
Und dann kriegt er einen Apfel.
Dann kriegt er einen Apfel, genau.
Süß.
Ja. Nee, also die andere Klassiker-Memes sind ja auch You Shall Not Pass oder You Cannot Pass. Ja. Also immer die Debatte, was es jetzt ist.
Mit Gandalf.
Gandalf. Ja, auch so ein paar kleinere Memes, so auch in den Meme, wenn Pippin den...
genau, Fabi, das du weißt, er hat aufgeschrieben.
One does not simply walk into Mordor. Oder auch in dem Meme, wenn Pippin den toten Schädel runterschmeißt.
Komplette Rüstung.
Da gibt's auch die komplette Rüstung dann letztlich, genau. Da gibt es ja auch sehr viele Memes zu irgendwie ich um 5 Uhr morgens, wenn mir das Tablett runterfällt.
Und generell zwischen Pippin und Gandalf immer so. Gandalf so voll chillen, dann so Gandalf's Bane und dann just Pippin.
Oder Treebeard, finde ich, ist auch sehr, hat sehr gute Zitate irgendwie. That does not make much sense, but then again, you're small. Oder irgendwie so. Das ist auch gut.
Ach, toll. Gibt's so Special Facts über Herr der Ringe, die ihr so droppen könnt, die wo sagt so, ja, das, also ich habe die Filme ja euch teilweise gesehen. Und da wurde auch mal reingerufen, so übrigens, ne?
Hat sich ja wirklich den Zeh gebrochen. Das war gar nicht geplant.
Ja, halt solche Sachen. Also ist halt zum Beispiel ganz Schauspieler, dass Viggo Mortensen sich wirklich den Zeh gebrochen hat und deswegen halt, dass er wirklich ein Schmerzensstrei ist, der da drin ist.
Und er hat sein Pferd adoptiert am Ende.
Sein Pferd adoptiert?
Naja, er hat das Pferd dann, ja, das hat er dann, ich weiß nicht, ob er das gekauft oder so, aber es ist sein Pferd danach.
Ja.
Because there's such a good bad buddies.
Im ersten Teil zum Beispiel haut sich Ian McKellen wirklich den Kopf an in der Hobbit-Höhle bei Bilbo. So, und das ist auch drin geblieben. So, ich finde es schön, dass die ganzen Wehtu-Szenen alle drin bleiben, so, weil sie sich so gut überspielen. So. Und es passt.
Oder, wie gesagt, oder dass Boromir halt die Szene mit dem, man geht nicht einfach nach Mordor, so nach dem Motto, er hat den Text quasi an dem Tag erst bekommen und er sitzt
halt,
er guckt nach unten, er hält sich so die Augen zu und guckt halt unten auf den Text, den er halt auf seinem Knie hat. Ist diese Szene so.
Also da, wo die bei in Bruchtal sitzen mit Elon, diese Runde da halt machen, so und über den
Elrond,
Ring des
Elrond.
Von Arbeit, Mann.
Von Arbeit.
Die werden Geheimnisse gedroppt.
Nein, wo bei Elrond.
Interne Arbeitsmomente.
Oh nein. Bei Elrond dann halt sitzen und da diese Runde haben und dann halt reden, da sitzt er halt dann so da.
Ah ja, weil er einfach einen Text nicht konnte, oder wie?
Den hat er an dem Tag halt erst bekommen.
Ja, klar. Aber
der wurde in der Nacht davor.
Und keine Zeit und jetzt müssen wir. Und
genau.
Und dass Boromir immer auf die ganzen Sachen hochgewandert ist, weil er nicht mit dem Hubschrauber fliegen wollte. Der Schauspieler wollte nicht mit dem Hubschrauber fliegen und ist halt wirklich dann zu gottlosen Zeiten aufgewacht, um dann dieses ganze Stück zu wandern. Und die anderen meinten dann so, die sind mit dem Hubschrauber, konnte irgendwo gucken, da ist er gerade. Da kommt er.
Ja, wenn man Flugangst hat, verstehe ich das.
Gab es nicht irgendeine eine Sache, wo irgendwie hinter der Bühne irgendeiner von den anderen von Viggo Mortensen geküsst wurde? Ich glaube, Merry oder Pippin irgendwie.
Der
so
hat mehrere der Schauspieler geküsst. Der hat alle, der war mit allen rumgeknutscht.
Wait a moment, wer hat wen alles geküsst?
Der Schauspieler von Aragorn hat anscheinend sehr viele hinter den Kulissen.
Der hat einfach, oder auch teilweise so Szenen, wenn er einfach so die Spannung rausnehmen wollte, hat einfach den Leute geküsst.
Ja, gibt es auch anscheinend irgendwie so Outtakes, wo Leute dann halt lachen mussten, weil hinter den Kulissen das halt passiert ist, so, oder, ja.
Oder,
Aber ich weiß noch, dass die Hobbits halt, also die Schauspieler von den Hobbits halt ewig lang stehen mussten, so, weil
um die Füße zu machen.
Also,
weil das konnten sie nicht im Sitzen machen.
Ja, weil damit das Gewicht richtig verlagert ist, mussten die halt stehen und bis das ausgehärtet ist und alles hat irgendwie mehrere Stunden gedauert, das heißt, also bis das angelegt wurde und dann ausgehärtet ist und alles, die standen da stundenlang rum und haben sie darüber teilweise, also dann konnten aber auch nicht laufen, die mussten halt einfach stehen, so.
Aber die Fußprothesen haben sie, glaube ich, am Ende mitgenommen, oder? Ich glaube, Marion oder Pippin, die Schauspieler, irgendjemand hatte das mal erzählt, dass der ein paar Füße mitgeben.
Die haben ja auch fast jedes Mal irgendwie neue machen müssen, so irgendwie. Deswegen kann gut sein, die hatten ja genug dann.
Ich finde so die coolsten Funfacts sind so ein bisschen von einfach der Filmtechnik, die sie gemacht haben, um die Hobbits klein wirken zu lassen, was sie da in den Sets gemacht haben mit Kameratricks und eben falscher Perspektive. Ja. Bei der Perspektive auch mit den Ringen. so
so einen Riesenring.
Ja, einfach diesen Riesenring zu bauen, der dann im Schnee liegt, damit man die Szene. Ist es nach Nee, ist noch vor Moria, oder? Wenn sie da den Berg hochrennen, glaube ich.
Ja, es ist ja, vor Moria. Das ist ja, weshalb sie sich entscheiden, dann doch zu Moria
genau,
zu gehen.
Genau. Und da liegt der Ring dann ja im Schnee. Und dafür haben sie extra so einen Riesenring genommen. Oder
damit du ganz am Anfang, wo genau, du jetzt runter, das, also da ganz am Anfang hast du ja, lässt Bilbo den fallen. Und der kommt ja auf und bleibt sofort liegen.
Ja.
Und das ist physikalisch mit so einem kleinen Ring gar nicht möglich.
Ja.
Deswegen ist das eigentlich ein riesengroßer, damit er das halt macht.
Ah,
und so eine Sachen. Und
ja. Aber auch die haben ja dieses komplette, da wo diese zwei ehemaligen Könige stehen und halt den hier mal, also so die Hand ausstrecken und so halt stoppmäßig, sag ich jetzt mal so. Das haben die ja komplett gebaut aus Materialien in einer kleineren Version, die aber immer noch irgendwie, keine Ahnung, so groß ist. Also,
ja.
Das ist ja irgendwie alles dann irgendwie, haben das extra wirklich so steinmetzmäßig ausgebaut, so haben dann wirklich so auch das gemacht, dass du am Rand so in der Bergwand so die Stücke siehst, die dann halt dann benutzt wurden für die Statuen. Also siehst, wo dann Lücken fehlen und so, das haben die alles komplett ja gebaut, einfach alles immer.
Ja, und auch die Sets, das Auenland.
Ja.
Oder auch das Make-up der ganzen Orks und so an sich, das ist halt noch nicht so viel CGI, sondern sehr viel auch gebaut ist, was ich finde auch dem Film einen ganz anderen Charakter gibt.
Altert gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut, ja.
Also wenn man sich Hobbit anguckt, also Arsok, der Schänder oder sowas, das sieht halt leider jetzt schon nicht mehr gut aus und die Filme sind nicht so alt.
Ja.
Ich meine, klar, man kann CGI auch sehr gut machen, so Pirates of the Caribbean ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, so Davy Jones.
Ja.
Finde ich, ist so nahezu das Beste, was man mit CGI machen kann. Das altert auch gut.
Ich wollte gerade da noch mal kurz reingehabt, ist kein Gute Karibik-Ding. Aber, weil, das habe ich mich auch schon mal gefragt, weil früher, die sahen ja immer so richtig krass aus, weil ich glaube, Mechatronics zum Beispiel, Jurassic Park und so, ja, alles immer viel besser fand ich aus, als die heutigen Sachen mit CGI. Und da frage ich mich, woran liegt denn das? Also, warum?
Geld, glaube ich, ist so ein Ding, dass heutzutage die Studios einfach nicht mehr so viel Geld für CGI ausgeben. Man verlässt sich viel mehr drauf. Also, früher waren es dann ja eher so einzelne Sachen, die man mit CGI machen musste.
Ja,
ich glaube, Davy Jones war ja auch einer der ersten Charaktere, der wirklich vollkommen CG, zumindest von den Gesichtszügen war. Also ich meine, Gollum ist ja natürlich auch sehr viel CG und das sieht man auch. So ist es ja nicht in den Filmen. Genau, bei, ich glaube, vor allem auch den älteren CGI, sowas wie jetzt eben Fluch der Karibik, die waren einfach schlauer, was Lichtverhältnisse angeht.
Ja,
und also alles mit Davy Jones ist meistens entweder komplett im Dunkeln oder in kompletter Überlichtung, dass du halt nicht dieses krasse Schattenspiel hast, was super unrealistisch aussieht, wenn du es nicht gut hinkriegst mit CGI.
Ja.
Ich glaube, die haben die Situation einfach besser gemacht. Und heutzutage hast du ja so Marvel-Filme, wo 80% der Filme CGI sind.
Ja, und die sind richtig müllig.
Genau, und da geht das Budget so krass in die Höhe. Und die VFX-Artists haben einfach keine Zeit, so detaillierte Szenen zu machen. Weil es ist, glaube ich, einfach wirklich nur ein Zeitding. Es ist ja nicht so, dass die Technologie schlechter ist, sie wird ja besser.
Ja, genau, das kauft man sich immer so ein bisschen.
Ja. Ich glaube halt, früher hat man mehr auch diese Mischung aus praktischen und visuellem Effekt, also und halt CGI-Effekten halt genutzt. Und das macht halt viel aus, finde ich, als wenn alles irgendwie CGI ist. So. Weil, also, in Herr der Ringe, finde ich, merkst du es an manchen Stellen natürlich schon hin und wieder so, aber es wirkt trotzdem noch gut. So, also zum Beispiel auch diese Schlacht, die zwei Türme um Helms Klamm, die hat ja auch anscheinend irgendwie Ewigkeiten gedauert, bis sie die fertiggestellt haben. Die war, glaube ich, irgendwie die längste CGI-Szene, die überhaupt hatten. So. Und die haben da sich wirklich halt Mühe gegeben und unendlich an Stunden da reingesetzt.
Ja, ich glaube, die haben auch wirklich für
und halt
für
auch Geld dann vielleicht.
Aber für die Orks hatten sie ja trotzdem recht viele da und haben die dann halt kopiert und um sie dann zu vermehren.
Genau, und sie haben dann ja auch wirklich für die einzelnen Orks, glaube ich, auch die haben, glaube ich, ein Programm geschrieben, was so relativ random die Bewegung macht. Also, dass das in der Masse unregelmäßig aussieht und nicht so flüssig in einer Bewegung, weil das ist ja logischerweise unrealistisch. Ich glaube, die haben mehrere verschiedene Sequenzen, wie die sich bewegen drin und das dann halt übereinander gelegt, plus dann noch die echten Schauspieler, die auch noch drin waren, weil das haben sie ja auch damals gemacht. Ich meine, man braucht sich nur die Endcredits angucken, um zu sehen, wie viele Leute da noch beteiligt waren.
Ja.
Das ist ja wirklich krass. Also wenn man irgendwann mal einen Namen sucht, kann man da einfach durchgehen und nach Alphabet gucken. Ich glaube, da sind alle Namen drin, die jemals irgendwie geschrieben wurden.
Schatz, wir brauchen einen Namen für unser Kind.
Genau.
Ringe. Ringe-Abspann so.
Abspann gucken. Abspann, 42. Minute.
Ich wollte sagen, der geht auch vor lange, der Abspann, ne?
Ja, irgendwie im ersten sind es, glaube ich, 45 Minuten Abspann.
Wir hatten es doch mal geguckt, dass wir die Filme geschaut haben. Also auch mindestens 20 Minuten und dann wird es einfach nur länger mit den Filmen, glaube ich.
Ich glaube, das sind sogar Danksagungen teilweise dann noch hinten dran, dann auch, die auch noch drin sind, die es länger machen.
So eine halbe Stunde. Krass, weil das ist ja auch nicht langsam
dadurch. Nee, absolut.
Geht schon schneller.
Und das sind halt auch wirklich Blöcke, die den ganzen Bildschirm.
Genau, das sind auch Blöcke, das sind nur ein Name immer. Seite, das sind wirklich ganz, ganz viele.
Ja.
Finde ich immer krass.
Nee, auf jeden Fall.
Muss ja auch dann geführt sein. Könnte man das mal irgendwie, also gibt es da eine Statistik, wie viele Leute daran wirklich beteiligt waren?
Könnte man bestimmt rausfinden, so. Das weiß ich jetzt nicht, aber kann man bestimmt also rausfinden.
Wikipedia oder so gibt bestimmt Statistiken, wie viele Pferde benutzt wurden, wie viele Menschen und
so. Ich sag mal so, ich gucke jetzt gleich mal nach. Okay. Ich stelle vorher noch eine Frage, ihr könnt euch unterhalten. Und dann machen wir weiter, weißt du?
Da wird recherchiert.
Ja, recherchiert kurz. Das mal interessiert mich gerade einfach so ein bisschen.
Ja, nee, absolut, absolut.
Und ich habe meine Frage, ist nämlich jetzt, wir haben ja ganz viel jetzt über Herr der Ringe gesprochen, was alles so ganz toll ist und auch warum wir das so lieben alle. Und ja, was einfach das Universum ausmacht. Was gefällt euch denn an diesem Universum? Und da reden wir jetzt auch von allen eingeschlossen. Gibt es, sei es irgendwie Herr der Ringe, jetzt Filme, alles gut, okay, Bücher, Spiele, irgendwelche Ableger davon, der Hobbit, irgendwelche Serien, die es auch mal gab. Ich weiß, es gab ja auch früher ganz der erste Film mal so ein Zeichentrickfilm, ne?
Ja.
Das habe ich noch recherchiert am Anfang. Deswegen gibt's da irgendwas, was euch so, wo ihr sagt so, oh, Leute, das hättet ihr besser machen können, Mensch.
Gollum, das Spiel.
Ich finde das Geile, dass sie in Gollum, in so die Krieger des Schatten, deutlich besser gemacht haben, als in Gollum das Spiel, was viel später kam.
Ja.
Es ist so, what happened? Ja, das ist echt, hab ich nicht gespielt, Gollum, aber es sah schon scheiße aus.
Ja, ich hab's auch nur einen Trailer gesehen und war
ist
so.
Ist es nicht auch das schlechteste Spiel 24, oder? War das 24? Oder
müsste ich auch nachgucken.
Ich letztes oder vorletztes Jahr. Ja, es kommen zu viele Dinge raus.
Ja.
Aber ich glaube, es war auch in den Top 5 der schlechtesten Spiele.
Ja, ich glaube auch.
Ich weiß nicht, ob sogar den Preis fürs schlechteste Spiel
kann
gewonnen
sein.
Hat. Aber nee, das war wirklich traurig. Ja. Aber so die anderen Spiele, so Shadow of War, Shadow of Mordor, finde ich
sind
sehr
cool.
Ja. Also Shadow of War, das ist ja der zweite Teil, den habe ich sehr viel gespielt.
Ich auch, ich bin noch immer noch.
Ja, man kann
ich habe danach aber erst den ersten irgendwann mal, weil der in so einem Bundle drin war. Ich so, gucken wir mal rein. Dann war ich ziemlich enttäuscht, weil du darfst nicht den zweiten zuerst spielen und dann den ersten, finde ich. Weil dann ist der erste so.
Ja, der ist halt von den Mechaniken einfach schlecht. Also, die haben ihn ja nur ausgebaut. Und auch mit denen, dass die sich die Orks anpassen, wenn du sie besiegst. Und dann irgendwie entsteht ein Nemesis, der dann einen Arm weniger hat, weil du ihm den Arm abgehackt hast. Und dann hat er sich aber angepasst an deine Sachen. Das macht schon richtig Spaß. Und ich weiß gar nicht, ich hab's, glaube ich, durchgespielt. Aber am Ende hast du dann ja wirklich einfach nur noch die Schlachten, um irgendwelche anderen Burgen einzunehmen, wo du dann deine Orks ja einfach nur noch leveln musst und höher
ich hab's
gehst.
Ich nicht durchgespielt, keine Ahnung.
Ich hab's schon einfach durchgespielt. Ich glaube, ich bin jetzt gerade beim vierten Mal.
Aufgehört. Da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das kann man ja tatsächlich unendlich lang spielen, wenn man darauf Lust hat, oder?
Ja, ich höre dann auch an einem bestimmten Punkt, bin ich so, okay, ich werde jetzt nicht dauerhaft die verteidigen, sondern fange dann irgendwann wieder von vorne an.
Ja, gut, okay.
Bin dann auch mit den Schwierigkeiten halt irgendwann hochgegangen. So mal mit ganz einfach angefangen, dann habe ich hochgearbeitet. Und irgendwann hatte ich neulich halt mal, gab es wie gesagt durch, keine Ahnung, PlayStation Plus oder wie auch immer das dann heißt, konntest du diese ganzen Bundles und DLCs dazu holen. Und habe ich dann einmal alle installiert. Und bei dem einen, also es waren irgendwie drei DLCs, die dazu kamen, wo halt neue Kriegergruppen, also neue Stämme komplett dazu kamen. Und die waren halt alle drin. Und ich bin nur irgendwo rumgelaufen und wurde einfach von 5 Häuptlingen oder so auf einmal angegriffen. Die haben mich einfach alle gleichzeitig überfallen. Während mich der eine überfallen hat, kam dann der nächste und dann noch ein anderer. Und ich war so, was passiert hier? Also nicht alle auf einmal installieren.
Ja, und vor allem mit den Spielen ist es ja auch echt schlecht, wenn man stirbt, weil sich dann die ganzen Ränge verändern. Ja, irgendwelche Orks leveln und sind plötzlich 10 Level über dir. Man denkt,
die waren alle schon so. Also die waren alle wie so, plötzlich auch an sich schon 5 Level über mir, haben mich aber komplett zerstört, weil das auch einfach 5 von denen waren.
Ja.
Nee, das ist ein sehr gutes Spiel. Lego Herr der Ringe habe ich früher auch sehr viel gespielt. Auch ein tolles Spiel, wenn man da nachher Sauron freischaltet.
Die Frage war eigentlich, was nicht so toll war.
Ich habe mir das auch gerne angehört. Also gibt es nichts Negatives über Herr der Ringe zu
sagen. Ja doch, der Hobbit. Also es tut mir leid, aber der Hobbit.
Die Hobbit-Filme,
Also
die
wenn Filme, die Filme. Also ich glaube, wenn du die losgelöst guckst, dann sind sie okay. So, aber wenn du sie als der Hobbit guckst, dann sind sie nicht okay. Also weil dieses Buch, das ist halt an sich, ist es ein kleines Buch, was eigentlich ein Kinderbuch hier ursprünglich mal ist. So, es sind neue Charaktere einfach aufgetaucht. Also so, Legolas kommt nicht vor im Hobbit. Arzog kommt nicht vor im Hobbit-Buch. So. Auch die Elben, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, so kommt auch nicht vor. Also es ist halt, da kommt so viel Story mit rein, so die halt, gut, du hast so ein bisschen halt dieses mit reinbringen wollen anscheinend, so wie halt Sauron zurückkehrt, so. Das ist im Hobbit eigentlich auch nicht wirklich drin, so. Das ist ja eher Silmarillion und so dann. Aber halt so, wenn man ihn als den Hobbit-Film betituliert, dann finde ich, ist er halt nicht umgesetzt so wirklich.
Ja, sie
also
haben's auch
der erste Teil vielleicht noch so, aber dann hört's auf so. Also der zweite und dritte Teil ist so viel drinne, was einfach nicht im Buch drinne ist. Und mir fehlen halt, also ich zum Beispiel liebe im Buch diese Rätselszene mit Gollum so. Die wird halt übel abgekürzt so dadurch, dass du halt so viel reinbringen willst plötzlich. Und wie gesagt, du machst halt aus einem kleinen Buch, das halt eigentlich ein Kinderbuch ist, machst du drei Filme draus. Also, dass das
die ja auch alle über 2 Stunden lang sind.
Ja, eben,
das ist ja nicht mal, dass sie kurz sind.
Ja.
Ich habe sie tatsächlich geguckt. Ich habe den Hobbit nicht gelesen und ich habe die dementsprechend geguckt, bevor ich den Hobbit überhaupt irgendwie gelesen habe. Ja. Deswegen fand ich sie damals nicht mal schlecht.
Ja,
aber
okay.
Ich habe sie jetzt dann noch mal irgendwie ein zweites Mal geguckt, so abseits vom Kino. Da muss man auch einfach sagen, dass die Filme sich wirklich super ziehen. Und dass es super viele unnötige Szenen gibt.
Ja.
Also ich meine auch alles, was mit dem Bürgermeister, ich habe auch seinen Namen jetzt vergessen, mit dem Handlanger vom Bürgermeister, der sich dann nachher als Frau verkleidet und einfach irgendwie nur Scheiße macht. Und es ist super unwichtig für den Plot, weil eigentlich interessiert man sich nur für Bart und seinen Sohn.
Ist ja auch der Einzige, der im Buch wirklich überhaupt
wird. So. Ja, und das nervt auch einfach, wenn man die Filme guckt.
Ja.
Also nicht mal, ich kenne jetzt den Hobbit nicht, aber mich nervt diese Szene und man spürt einfach, dass es nicht Teil der Geschichte ist. Und auch so ein bisschen dann, dass man unbedingt eine Love Story haben musste, jetzt zwischen der Elben und dem einen Zwerg. Ich meine, es ergibt Fili Sinn, dass man irgendwie...
Fili oder Kili, ich weiß nicht, welcher von beiden.
Ich glaube Kili, aber ich weiß es nicht. Also so oft habe ich den auch noch nicht geguckt. ich meine, von der anderen Seite, ich finde Arzog als an Antagonist nicht mal schlecht für die Filme.
Ja, er ist ganz cool.
Also es ergibt Sinn, dass man, wenn man daraus schon wirklich eine Trilogie machen will, dass man irgendwie einen Antagonisten braucht.
Ja.
Da ergibt er, finde ich, auch Sinn.
Ja, aber du hast ja an aber sich hast du ja Smaug, so, weißt du? Also
ja gut, aber der kommt ja auch erst Ende 2.
Ja, okay, gut, die Filme sind halt ja durch das Strecken der
genau,
Filme,
das ist halt Problem so vom Pacing, dass der ja wirklich sehr weit in der Distanz ist. Da braucht man, glaube ich, einfach was. Deswegen finde ich Arzog nicht mal so schlimm. Es ergibt ja auch Sinn, die werden ja eh von Orks und so gejagt. Also dass da irgendwie einer ist, ist okay. Aber auch, dass sie jetzt Sauron unbedingt reinquetschen mussten, ergibt, finde ich, auch recht wenig Sinn.
Also, es ist einfach Radagast das Ganze. Also, ich finde die Story von Radagast gar nicht so schlecht, so, aber der kommt halt auch im Buch nicht vor. Also, der ist halt.
Und er ist lustig im Film.
Ja. Kam der nicht sogar Hauptding. Eher in den Hauptbüchern vor? Also, in Herr der Ringe kam Radagast da nicht eher vor? Irgendwie habe ich da was gehört. So. Ich hab,
wie gesagt,
er wird erwähnt.
Er wird erwähnt
von Tom Bombadil auf
jeden
Fall.
Okay.
Gandalf erwähnt ihn, glaube ich, auch noch einmal.
Gandalf erwähnt, dass es andere...
Mit dem Rat, also wenn er mit Saruman spricht, da erwähnt er, dass es ihn auf jeden Fall gibt. Und da macht sich Saruman auch über Radagast lustig. Ich glaube, das ist auch...
Saruman
macht sich da auch über ihn lustig. Aber wirklich, Radagast ist ein Ehrenmann.
Ja, nein, wie gesagt, ich fand den an sich einen coolen Charakter so, aber er war halt nicht nötig für einen Hobbit. So. Ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn du einfach wirklich einen Kinderfilm draus gemacht hättest, weil es ja auch ein Kinderbuch ursprünglich war.
Und
so,
halt vielleicht nur 2 Filme.
Und ja, und maximal 2 3. Filme dann, genau.
Ja.
Aber also du hättest, finde ich, da irgendwie... Ich habe das Gefühl gehabt, sie wollten auf Krampf nochmal einen zweiten Herr der Ringe-Teil drehen.
Auf jeden Fall.
So, und halt irgendwie da irgendwie halt, sie wollten da mehr Schlachten reinbringen, mehr Kampf und mehr Action irgendwie, als dieses Buch eigentlich hergibt.
Ich meine,
so.
Die Schlacht der 5 Heere am Ende,
also
Teil, die existiert ja auch nicht im Hobbit, soweit ich weiß. Ich glaube, erstens sind es nicht mal 5, die da gegeneinander kämpfen.
Es
sind, glaube ich, 3.
Ja, ich glaube, es
3
sind
3 oder 4.
Ja,
sind doch die...
Die Zwerge, die Menschen und die Elben, glaube ich, einfach nur, oder?
Ja, ich glaube, Orks sind nicht mal da.
Nee, ich glaube, die Orks sind da nicht da. Die Orks, weil die Orks spielen ja nicht so eine große
Rolle.
Die werden
sie
einmal in der
halt
Höhle da überfallen,
genau.
So und zwischendurch mal, und das war's so.
Und das war's. Und zwischendurch finden sie mal draußen vielleicht.
Ja,
ein paar,
genau.
Die laufen ja eh rum. Genau, und ich meine, im Hobbit verschläft Bilbo doch auch einfach die Schlacht, weil er die so unnötig findet. Also das ist das, was ich kenne. Ich habe mir da mal irgendwie was, so eine Analyse.
Ich weiß gerade nicht, ob er sie verschläft. Also
meine,
es passiert halt auch, dass er ja dann halt irgendwie, um das zu lösen, ja auch den Arkenstein rausschmuggelt. Das passiert ja schon.
Ja.
So, aber ich weiß gerade gar nicht, wie die Schlacht genau im Buch ablief, das
also,
so lange her, dass ich gelesen habe.
Wie ich es gehört habe, ist es, dass er sie halt wirklich so unnötig findet und dass er sie verschläft und sie im Hobbit selbst auch ein paar Seiten Erwähnung findet. Also
ja,
es ist ja nicht,
ist
mal,
nicht,
nicht,
viel,
nicht
eben,
mal eine
deswegen,
krasse also, Schlacht oder sowas, die jetzt wirklich.
Ist mehr eine Diskussion
wird.
Eigentlich, ehrlich
ja,
gesagt.
Ein bisschen. Und ja, weiß ich nicht. Musste nicht sein.
Ja.
Aber ansonsten.
Ja, also ich habe die Serie nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr die
findet. Oh, ach ja, Rings of Power. Oh, ja. Ja. Die Scheiße. Und dann noch. Also, ja. Die habe ich verdrängt, weil sie so schlecht war.
Ah, okay, die habe ich nicht gesehen.
Die also zweite Staffel habe ich auch nicht gesehen. Ich habe auch nach der ersten einfach wirklich mental abgeschaltet, was das anging.
Also, das war so ein Moment von mir, ich hatte Angst, dass sie schlecht ist, deswegen habe ich sie nicht geguckt,
weil
ich
kaputt machen lassen wollte. Sie ist wirklich schlecht. Also, sie macht alles, was die Filme, was die Herr der Ringe-Filme gut macht, macht sie halt schlecht.
Okay.
Also, ich glaube auch jetzt, was ich gehört habe, in der zweiten Staffel werden Orks vermenschlicht, was auch sehr wild ist, weil ich meine, gut, das ist, finde ich, wenn ich einen Kritikpunkt generell an Herr der Ringe haben würde, dann wäre es diese klare Rollenverteilung von gut und schlecht. Also, dass die Orks halt wirklich einfach schlecht sind. Ich meine, sie werden ja auch gemacht. Es sind ja an sich die ersten, sind ja Elben, die dann korrumpiert werden.
Schönes Wort.
Aber genau, auch so Sauron und sowas, das ist einfach, oder Morgoth, dass das einfach die Bösen sind, und zwar eindeutig die Bösen. Aber ja, es ist halt doch schon dann Teil von Herr der Ringe, und das versucht die Serie anscheinend jetzt in der zweiten Staffel irgendwie anders zu machen, denn die haben die jetzt Kinder, und dann sorgen sich die Orks um ihre Kinder.
Okay.
Und das finde ich irgendwie problematisch, und auch generell die Story, wie sie das aufbauen, weicht ja auch ab. Ich meine, sie haben nicht mal, das ist nämlich das Problem, sie hatten nicht die Rechte an der Story aus dem Silmarillion bekommen.
Ah, okay.
Deswegen mussten sie das abändern, wie das passiert ist, wie die Ringe geschmiedet werden.
Okay.
Das schafft ja hier Shadow of War und Shadow of Mordor. Die haben ja, glaube ich, die richtige Story so ein bisschen drin.
Ich glaube schon, ja.
Also zumindest mit Celebrimbor, wie das dann nachher passiert ist. Das ist ja auch so. Und die Serie macht da irgendwie ganz, ganz komische Sachen. Und auch generell filmerisch ist die nicht gut. Die ganzen Action-Szenen sind super schlecht in Szene gesetzt. Es ist einfach sehr schade für das Geld, was in diese Serie gesteckt wurde, hätte man wirklich was Cooles erwarten können, und es ist nichts bei rausgekommen.
Ja, ich meine, also dieses krasse Gut-Böse in den Filmen ist ja eigentlich auch viel einfach durch Tolkiens Erfahrung mit den Kriegszeiten entstanden, ja auch, um halt das ein bisschen, also soweit ich weiß, war es ja auch ein bisschen so ein Aufarbeitungsthema so einfach. Und da war ja nun mal, zu den Zeiten hast du ja ganz klar Gut und Böse irgendwie auch getrennt irgendwie, weil halt nun mal, du hast halt eine angreifende Macht und halt, wir sind die Verteidiger ein bisschen, also er war ja auf der englischen Seite. Daher finde ich auch sehr verständlich, dieses Gut und Böse da drinnen zu haben. Und auch, ich glaube, zur damaligen Zeit war das auch generell noch mehr so, dieses Gut und Böse-Denken auch viel da, weiß ich jetzt nicht genau. Aber halt,
kann mir schon gut vorstellen,
ja. Also vor allem in Kriegszeiten bist du ja sehr schnell in diesem, durch die Angst einfach bedingt. So, du willst halt irgendwie jemanden als böse darstellen und jemanden als gut. Und da waren halt jetzt dann in den Büchern halt so, alles, was halt Melkor erschaffen hat, war ja eigentlich böse so.
Ja.
Also sowohl die Balrogs als auch halt die Orks und alles Mögliche. Also deswegen, also ich finde das gar nicht so schlecht, dass es so klar Gut und Böse getrennt wird, weil, wie gesagt, die haben ja mal als Kinderbücher angefangen, diese Bücher. So. Und gerade in Kinderbüchern hast du ja immer ein gut-böse Denken. So. Und das ist ja auch ein Moralthema irgendwie immer auch dann drin.
Aber ich finde, also für mich wäre das so sehr der Kritikpunkt, weil ich ziehe da immer so Dune ran.
Ja.
Das ist ja, ich weiß gar nicht, die Bücher sind in den 30ern oder 40ern geschrieben worden von Tolkien. Raus sind sie ja ein bisschen später.
Ja.
Und Dune kam ja auch so in den 60ern, also einen Ticken später raus. Und die sind ja auch nach Kriegszeit geschrieben worden.
Ja, ja.
Und die haben halt wirklich, da gibt es kein Gut, kein Böse, kein Klares. Ich glaube, das ist ja auch der Hauptgrund, warum Tolkien selbst Dune nicht mochte. Ich glaube, er hatte mehrfach gesagt, dass er die Bücher nicht mag. Und das finde ich super interessant, weil ich liebe Herr der Ringe und ich liebe Dune. Und den Dune finde ich halt gerade so gut, dass es eben diese facettenreiche, das facettenreiche Gut und Böse hat. Und das fehlt mir ein bisschen jetzt in Herr der Ringe.
Ja. Darf ich da kurz anhaken?
Nein.
Aber
nein.
Mike, komm mal auf zu reden jetzt.
Mike, das ist zwar dein Podcast, aber wir reden, ne? Also.
Nee, weil, also du hast, warte mal, Herr der Ringe wurde in den 30er Jahren geschrieben?
Auch?
Ich glaube, er hat es irgendwie in Kriegszeiten, Nachkriegszeiten angefangen zu schreiben.
Und Dune wurde in den 60ern geschrieben.
Ja, also Dune auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg.
Aber.
Und dann.
Ja.
Aber ist das dann nicht so. Also, ist das nicht irgendwie dann klar, dass es mehr differenzierter ist?
Schon, also es ist ja sozusagen, Herr der Ringe nach dem Ersten Weltkrieg und Dune nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und ich finde aber trotzdem die Diskrepanzen interessant zu sehen, weil das eine ist halt nach dem Ersten Weltkrieg, das andere nach dem Zweiten. Und es ist ja aber trotzdem immer noch ein Krieg, in dem man denke ich, wenn man wirklich in einem Krieg beteiligt ist, versucht man sich ja so ein bisschen die anderen als böse darzustellen, damit man die eigenen Taten rechtfertigt.
Das stimmt.
Ja, ja.
So würde ich mir das vielleicht vorstellen. Deswegen kann Tolkien da vielleicht auch eher so gut und böse differenzieren, damit da die eigentliche Entscheidung oder die eigenen Taten einfach besser.
Vielleicht, ich weiß es nicht, gerecht werden. Junda, der es geschrieben hat, war der selber auch im Krieg? Ja. Also war auch Soldat.
Ja. Okay, ja. Ja, also das Ding ist bei Tolkien, du hast halt zwar diese klar gut und böse Seiten schon, aber du hast auch so ein paar, die so zwischendrin sind, würde ich behaupten. Also zum Beispiel Boromir hat ja so ein paar dunkle Phasen und wieder bessere so. Denethor ist jetzt auch nicht komplett gut, würde ich behaupten, so, auch wenn er auf der Seite der Guten steht. Ja, so.
Vor allem in den Filmen nicht.
Ja, gut, vor allem in den Filmen nicht, genau. Und du hast ja auch dann so diese, also gerade so dann in den früheren Zeiten hast du ja dann auch ja die Menschen gehabt, die ja dann auf Saurons Seite mit dabei waren, so. Die sind ja auch dann, also zum Beispiel halt hier die Geister, die dann im dritten Teil mit angerufen werden, ich habe den Namen gerade vergessen, so, die halt von Aragorn dann, die verfluchten Geister da, halt damals Isildur war es, glaube ich, nicht zur Seite gestanden haben, deswegen verflucht wurden und dann Aragorn halt die dann wieder dazu holt. Die sind die waren ja auch auf Saurons
Seite. Hörst mir gerne an, so ist nicht.
Die waren ja auch auf Saurons Seite. Sie haben dann zwar nicht mitgekämpft, aber sie waren dann auf Saurons Seite und haben ja basically die Menschen verraten, so. Also zumindest Isildurs Menschenseite, sage ich jetzt mal. Und dann halt ja auch im Nachhinein wieder auf der guten Seite gekämpft, dann mit Aragorn so. Also deswegen, du hast ja da...
Damit sie nicht unendlich lang leben müssen.
Ja, damit sie nicht unendlich lang als Geister durchgehen.
Ja, die Intention nee, so richtig war. Aber nee.
Also ich finde, du hast so ein paar, hast du die so hin und her schwimmen, würde ich sagen, so zwischen den Seiten, aber natürlich hast du so die ganz klare gut-böse Trennung. Also
vor allem von so den, von den mit wirklichen Sauron Hauptfiguren. Genau, weil ich würde ja sagen, so Boromir, klar, ist einer der Gefährten, aber er stirbt ja auch schon im ersten Buch. Von ihm kriegt man ja mit Abstand am wenigsten mit und die anderen so, Gimli, Aragorn, die sind ja wirklich klar gut und Sauron ist klar böse.
Ja. Ich stelle mir das irgendwie beim Casting aber auch so vor, so, der stirbt im ersten Teil, wie können wir da nehmen? Sean Bean. Easy.
Wer ist das?
Der Schauspieler von Boromir.
Ja, aber also, was
der stirbt dem? Halt sehr oft. Ja, also, er ist nicht, er ist tatsächlich nicht einer der Schauspieler, der am öftesten stirbt. Da gibt es noch Leute, die noch öfter
gefühlt,
sterben.
Dass er was ist.
Aber gefühlt in fast jedem Film, der mitspielt, stirbt er.
Also, du kannst immer eigentlich einen Zehner drauf wetten, wenn du einen Film hast und Sean Bean mitspielt, kannst du sagen, der stirbt, Zehner drauf und du gewinnst zu 80%
eine gute Quote drauf.
Ja. Also vor allem nach Herr der Ringe gab es eine Zeit, wo er wirklich in jeder Rolle gestorben ist. Ich glaube, mittlerweile
er konnte, kann er, also im Film konnte er
sich
nicht
sterben.
Ja. Super. Also. Ja. Sehr emotional. Also. Ich glaube aber, es gab auch dann eine Zeit, das ist jetzt eher so, wo er angefangen hat, Rollen abzulehnen, in denen er stirbt.
Damit ich glaube, wenn du den Weg hast und du stirbst, dann hast du auch, glaube ich, irgendwann keinen Bock mehr drauf.
Ja.
So.
Nee, Game of Thrones spielt er ja auch mit und das steht da auch.
Der steht in der ersten Staffel, ja.
Spoiler.
Keine Spoiler.
Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Also.
Echt, was?
Ich hab
nur bis zur fünften oder sechsten geguckt.
Ich hab nie angefangen und dann haben sie das Ende gefummelt und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir keine 8 Staffeln angucken, wenn das Ende
scheiße. Doch, du hast.
Also das ist ja wirklich, das ist eine Schande.
Ich hab nur bis irgendwie Ende 5. Anfang 6. geguckt. Nee, das stimmt. Ich bin auch nicht durch.
Doch, guck mal Game of Thrones. Also sicherlich wird auch noch eine Folge irgendwann zu Game of Thrones kommen, weil das habe ich auch mehrmals schon durchgeguckt, die Serie. Da kann ich auch ein bisschen mehr mitreden. Da suche ich mir aber nicht Manon für aus.
Nein, ich warte vielleicht noch 10 Jahre, dann sind die Bücher auch mal fertig, dann kann ich die lesen.
Ja. Werden die noch fertig? Da gab es so ein bisschen Struggle, ne? Dass irgendwie so alt wird, die Bücher sind nicht fertig und...
Sollte er sich mal ranhalten. Nicht, dass es so wie Dune endet. Nee, wir haben kein Ende.
Ja. Ich habe auch gehört, dass du Dune aber nach dem dritten oder vierten Buch eigentlich auch weglegen kannst. Ich habe gehört, danach soll es schlecht werden.
Boah.
Ich habe das gehört. Ich soll
nicht. Nach dem sechsten.
Okay, entschuldige.
Also das sind alle von Frank Herbert. Danach hat irgendwie sein Sohn weitergeschrieben. Aber das ist jetzt ja nicht Teil von Herr der Ringe. Aber, bis zum sechsten kann man die doch lesen. Okay, vierte ist, würde ich sagen, das beste God Emperor of Dune. Also bei den ersten, bei 1 und 2, den ersten Messiah und dann den vierten God Emperor kann man, finde ich, diskutieren.
Lass ihn reden kurz. Aber ja, lass ihn kurz reden. Er wollte es unterbringen.
Ich habe es ja rausgefordert. Also wie gesagt, ich habe das nur gehört.
Ja, ja, Harry Potter selber nicht. Also nach dem vierten gibt es auf jeden Fall einen starken Drop-off, aber 4 und 5 kann man noch lesen, die sind sehr wild, aber danach hat irgendwie der Sohn weitergeschrieben. Dann wird es komisch.
Okay.
Ja.
Okay. Cool, danke schön. Ich habe währenddessen auch ein bisschen recherchiert. Ich habe es natürlich nicht rausgefunden, klar. Aber ich habe rausgefunden ungefähr, dass es eine 26.000 Statisten gab, schon mal.
Oh, okay.
Und halt irgendwie so 60 Leute, die halt auch eine Sprecherrolle hatten. Das im Gegensatz dazu sehr wenig wirkt. Und dann würde ich mal ich hätte jetzt mal so 50.000 geschätzt, so.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht. Mit allen Leuten, die irgendwie so Dreharbeiten und also über die drei Filme waren es. Ne? Ja. Also über die Trilogien waren es jetzt die 36.000 Statisten, würde ich jetzt mal schätzen, so 40, 50.000 vielleicht, Leute.
Ich meine, du hast ja auch noch Leute, die nur Ton machen, sag ich jetzt mal. Die haben ja zum Beispiel für die Orgruf oder so, sind sie ja in ein Stadion gegangen und haben da eine Tonaufnahme so gemacht. Stimmt, so, ja. Wo die einfach so ein ganzes Stadion animiert haben, so okay, also jetzt ganz kurz Pause, ihr müsst jetzt hier Sport kurz pausieren, wir machen jetzt hier, das müsst ihr nachher. Das sind ja schon
50.000 Leute. Ja, ja, also ihr könnt doch das so gut. Genau. Jetzt in der Sprache.
Das.
Bringen wir im Stadion einfach mal orkisch bei. So. Das ist richtig witzig. Nein, aber deswegen, also allein, wenn man nur Sprecherrollen nimmt, sind eigentlich schon viele Sachen dabei. Also, also ohne, dass sie überhaupt Gesicht oder als Statist oder so dann also da deswegen, sind. Deswegen.
Halt nur noch mehr. Weiß nicht, mir geschätzt eben auf die Statistenanzahl.
Ja, ja.
Aber kann auch noch mehr sein. Und dann erklärt sich auch, warum der Abspann so lang ist.
Mhm. Ja, cooler Fun-Fact dazu ist ja auch, dass die meisten Reiter, die man sieht, weil so vor allem Frauen sind. Genau,
ja, weil es nicht genug männliche Reiter einfach gab, weil sie reiten konnten.
Ja, weil die haben ja dann die Pferde und dazu brauchen sie ja logischerweise auch die Leute, die den Pferd.
Ja, die reiten halt.
Die reiten können und da gab es eben nicht genug Männer, deswegen sind irgendwie
Frauen mit angeklebten
sehr, sehr viele Bärten. Davon Frauen, die angeklebte Bärte haben, gibt es auch sehr witzige Fotos irgendwie, wo man das sieht und es sieht wirklich schecht aus. Also
manchmal sollte man nicht pausieren in diesem Film.
Manchmal sollte man nicht pausieren. In der Masse funktioniert es super gut, also die Bilder davon sind schon sehr, sehr witzig.
Also ich finde es witzig, dann es ist ja wirklich ein Multimilliarden-Trilogie gewesen, unfassbar viel eingespielt, unfassbar viele Oscars, kann ich mal sagen.
Ja, ich glaube 11. Ich weiß nicht, wie viele, ich weiß.
Ich glaube, 11.
11 Oscars. Und ich finde aber witzig, dann, das ist einfach so, dass die dann wirklich sagen, wir sind professionell, aber wir machen es einfach so gut, wie wir es können, dann gucken wir, was da rauskommt.
Ja, ist wirklich so ein bisschen.
Da haben wir keine Reiter, dann ist halt so ein Hund. Und trotzdem kostet das Ding irgendwie Millionen.
Ja. Ich glaube, die hat auch unglaublich viel Spaß einfach bei diesem Dreh. Also egal, ob die Produzierenden als auch die Schauspielenden, die hatten, glaube ich, einfach alle nur Fun da.
Ja, ich weiß auch für die eine Szene im zweiten, wo sie halt in den Sonnenaufgang laufen.
Ja.
Da haben sie halt wirklich, um die Lichtverhältnisse richtig zu haben, gesagt, okay, wir filmen das tatsächlich im Sonnenaufgang, um das halt, damit wir nicht nachts mitten dahin fahren müssen, übernachten wir da.
Ja.
Und eigentlich war halt so geplant, okay, hey, nur die Filmcrew, also die das filmen müssen, und die Schauspieler, die drei bleiben da. Ja. Es endete darin, dass er halt, also eben der Schauspieler von Argo, dann einfach so ein riesengroßes Camping organisiert hat mit so fast allen Schauspielern, Leuten, da halt dann wirklich endet und wirklich halt einfach große Campingaktionen draus gemacht hat. Das ist richtig geil vorstellen. Einfach so, wir machen jetzt ein kleines Lagerfeuer und dies und grillen und machen. Voll nice.
Mega.
Ach, dann konnte er noch mehr Leute küssen.
Ja, wirklich.
Am Lagerfeuer dann.
Wege und Morde sind auf Jagd.
Ach, cool. Okay, ich würde sagen, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause.
Ja.
Weil nach der Pause geht's weiter mit einem Quiz, Leute.
Da können
die Leute, die hier sind, haben sie schon gesagt, so, oh, ich hasse mein Leben.
Nee, wir planieren uns jetzt.
Richtig. Muss ich einen Quiz machen. Aber Leute, vielleicht gibt es Leute, die richtig Herr der Ringe-Fans sind, hören das und sagen so, ja Mann, ich kann mitraten.
Ja.
Das ist hart immer gut.
Ist nur für euch.
Wir sind so nett, wirklich. Wir sind auch nur Dienstleister, weißt du? Wir machen es ja auch nur für euch. Also auch für unseren Spaß, aber eigentlich auch nur für euch.
Ja.
Gut, bis gleich. Was denn?
Nein, wir müssen nochmal berichtigen. Wir hatten vorhin von 11 Oscars geredet. Da haben wir uns das ein bisschen falsch eingeprägt gehabt. 11 Oscar hat natürlich nur der letzte Film alleine schon bekommen. Die Rückkehr des Königs. Insgesamt haben alle drei Filme aber 17 Oscars bekommen. Also, which is quite a lot.
Und 30 Nominierungen hattest du, glaube ich.
Ja, gemacht. Und 30 Nominierungen. 30 Nominierungen und 17 davon haben sie auch bekommen.
Ja.
Das nochmal kurz zur Richtigstellung. Wir wollen hier keine Fakten unterschlagen und dann die ganzen Herr der Ringe-Fans da ausrasten. So, das waren sie. Gönnt ihr!
Ja. Ich fand nicht ganz Plakate falsch.
Wir haben es nicht mit Zahlen, okay?
Ja, stimmt.
Nicht so einfach.
Zahlen sind schwierig, ja. Ja, wir starten jetzt rein mit einem Quiz, liebe Leute. Und ich habe mir mal so 5 Fragen rausgesucht und du, Tati, hast noch ganz viel mitgebracht. dazu später vielleicht nochmal mehr. Es folgt nach später noch. Ja, jetzt könnte ich es an, jetzt müssen wir es auch machen. Später kommt noch ein kleiner Monolog, wo wir es einmal behaupten. Ihr könnt natürlich auch gerne dazu was sagen, aber hat jetzt extra die Mühe gemacht und nochmal aufgeschrieben, wieso die Entstehungsgeschichte von dem ganzen Universum ist.
Also nur Teile. Also ich habe so ein paar Einzelsachen
auf. Ja, aber trotzdem, und das finde ich, wer dann nach 1,5 Stunden sagt so, ja Mann, ich bin richtig Herr der Ringe drin, jetzt will ich auch noch das wissen, go for it. Finde ich gut. Aber erstmal zum Quiz. Und zwar habe ich jetzt hier Fragen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die schwer sind oder nicht. Und du hast ja das Spiel noch mitgebracht, da sind so leichte und schwere Fragen. Davon haben wir schon festgestellt, sollten vielleicht nur die leichten Fragen nehmen, weil die schweren sind wirklich sehr, sehr schwer. Ich starte mal vorsichtig mit einer meiner Fragen, die ich aufgeschrieben habe. Und wenn ihr sagt schon, oh, das geht ja gar nicht, dann müssen wir mal gucken.
Wir informieren uns jetzt ganz einfach. Kein Thema. Wir gucken mal.
Gar nicht.
Also, das sind Fake-Fans.
Es gibt Antwortmöglichkeiten, ja.
Oh, okay. Ja, dann lang.
Geil. Ja, ja, also ihr könnt auch einfach mit Glück raten und sagen, ich hab's keine Post.
Wir wussten es immer.
Genau. Frage Nummer 1. Was war der ursprüngliche Name von Minas Morgul, bevor von Saurons Truppen erobert wurde?
Minas Tirith? Nee, Minas, Minas Tirith? Wir haben...
Wollt ihr so probieren? Probier's mal, du kannst auch probieren.
Minas Ithil. Mhm. Minas Tirith gibt es noch und Minas Ithil war es vorher.
Ist das hier eine Meinung, die von allen vertreten wird?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ich meine ja.
Es klingt nicht falsch, sagen wir so.
Möchten wir die Antwort einloggen?
Ja.
Sind Sie wirklich ganz sicher mit dieser Antwort? Es wäre noch zur Auswahl gewesen. A. Minas Dür, glaube ich. B. Minas Tirith. C. Minas Ithil. Oder wie, Ronny, hast du so gesagt?
Minas Ithil und Minas Tirith gibt es noch. Ja, Minas Tirith ist die weiße Stadt.
Ja. Gibt noch D, aber das hat gar nichts mit zu tun. Ja, deswegen, so. Ja, es ist, mhm, es ist korrekt.
Minas Ithil. Ja,
Ithil. Okay.
Danke, danke.
Stark. Frage Nummer 2. Wie hieß der Vater von Elendil, dem Gründer Gondors?
Oh... Ich glaube, das steht in dem Heft.
In welchem Heft?
Achso, meine Notizen. Ich erinnere mich daran. Aber
okay, probier erstmal so, sonst gibt es noch Antwortmöglichkeiten.
Ich komme gerade nicht drauf.
Ich weiß nicht.
Bestimmt auch was mit E, weil die machen meistens irgendwie, dass sie so, also ähnliche.
Deswegen nicht habe ich E-Lord. Noch keinen einzigen Namen aus dem Appendix gemerkt. Ja. Hören sich alle gleich an.
Okay, ich möchte jetzt schon mal im Vorwege sagen, sorry fürs Aussprechen der Namen, ich kann sie ja gar nicht. Aber wäre als Beispiel Amandil, B. Tarminiatur, C. Afarason oder D. Anarion.
Also es ist nicht C, weil der war es nicht.
Ich hätte irgendwie Amandil gesagt, einfach weil
ja, ich auch Amandil. So,
it sounds like it.
Ja. Auch ein Amadillo.
Ich weiß nur, C ist es auf jeden Fall nicht, weil das war die andere Fraktion beim Ende von Numenor, aber ansonsten...
A klingt gut.
Was möchte eingeloggt werden?
Ich glaube A, oder?
A?
Ja.
A.
A ist korrekt. Stark, so voll gut.
Danke.
Dann Frage Nummer 3. Wie viele Jahre umfasst das dritte Zeitalter?
Boah, es sind über 3000, glaube ich.
Der Blick eben so. Well, also, tell me.
Weil es gibt irgendwie 3000 irgendwas ist halt nun mal der Ring, also 3000 irgendwas vom dritten Zeitalter ist halt der Ringkrieg, so. Deswegen müssen es mehr als 3000 sein, das ist alles so. Es gibt Antwortmöglichkeiten, oder?
Ja,
wir wollen
die Antwortmöglichkeiten haben.
Wir haben schon gemerkt, wir sind schlecht bezahlen, also.
Also, ich fange mal von hinten an. D. 2483 Jahre. C. 1600 Jahre. B. 3441 Jahre. Oder A. 3021 Jahre.
Ich wäre für B.
Ich wäre auch für B.
Was war B nochmal?
3441 Jahre.
Ja, das erste ist knapp zu wenig, würde ich sagen. Ich glaube, danach fängt erst der Ringkrieg an oder in dem Zeitraum fängt der an und die anderen sind einfach zu wenig.
Okay, also ich habe aufgeschrieben, was A richtig ist, 3021.
Ah, okay.
Verdammt.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob gelogen wurde oder nicht.
Ich dachte irgendwie 3044 oder so, erst die Ringkriege, so, aber ich bin mir vielleicht nicht mehr
3014.
sicher. Ja, vielleicht was für keine Ahnung. Also.
Nee, obwohl das
also ist überteilt
zwischen, ja, ich würde sagen, zwischen den Ringkriegen und dem Ganzen ist ja auch.
Frodo hat ja allein den Ring so.
In der Zwischenzeit wurde der Ring ja schon wieder vergessen.
Ja, eben.
Genau, und Frodo hat den noch ein ganzes Stückchen.
Also, der Teil mit Frodo sozusagen, das ist der letzte Teil mit den Ringkriegen, meine ich jetzt.
Ach so.
So, also, aber. Ich meine, ich kann ja auch irren, so, ne? Deswegen, also ich glaube schon, dass das stimmen kann. Ich wusste nur über 3000. So.
Ja, ist ja fast auch schon richtig. Also, das ist ja sehr knapp dran. Folgepunkt.
Folgepunkt.
Ich habe ja vorhin gesagt, mit Zahlen sind wir schlecht, ne? Also von daher, wir haben die 3000 bekommen.
Die 400 Jahre.
Mehr oder weniger waren da umgerechnet, ey, Pi mal Daumen kommen.
Ey, bei der großen Zahl, also abgerundet ist immer noch 3000, ne? So. Also.
Das stimmt, ja. Dann Frage Nummer 4. Wie hieß der ursprüngliche Name von Aragorn, bevor er als Aragorn bekannt wurde?
Streicher?
Also ja, Streicher oder ist er, also ich weiß nicht, ob das darauf hinaus war.
Ja. Oder ist das jetzt das mit Arathorn? Nee, er hat ja eigentlich noch einen anderen Namen.
Er ist der
Namen.
Sohn von Arathorn.
Ja, aber Arathorn. Er hat aber auch noch einen längeren Namen, oder?
Ja, diese ganze Sohn von, Sohn von?
Ja, Aragorn, ja. Arathorn, ja, stimmt,
er hat
Sohn,
noch den Numenor-Namen, sag ich jetzt mal so.
Genau, das ist, alle haben ja mehrere Namen.
Ja, ja. Ja.
Einer reicht nicht, aber er ist Streicher und da hat den Numenor-Namen noch. Das ist genauso wie Gandalf hat auch 15 Namen.
Gandalf hat, also. Gandalf hat der hat ja in unterschiedlichen Sprachen auch andere Namen. So. Also der hat ja, also allein im Menschlichen hat er irgendwie 5 verschiedene Namen.
Kommt nach Gondor, heißt so. Anders.
Ja.
Was sind die Antwortmöglichkeiten?
Die Antwortmöglichkeiten sind folgendermaßen: A. Thorongil, B. Estel, C. Elessar oder D. Delkondar.
Elessar.
Ist nicht auch irgendwie Elissa. Der Stern oder sowas?
Ja,
was war die?
Ja. Ich sag nicht, spricht Arwen ihn nicht auch so auf irgendwie?
Also das kann gut sein.
Elrond meint ich aber auch. Also Elrond kann Buch auch auf jeden sein, Fall. Also
die Elben generell.
Die Elben generell, ja.
Also ist C dann, würde ich jetzt sagen. So
ja.
Also
Elessar. Wir waren alle so.
Wir waren also der.
Das hört sich gut an.
Es ist tatsächlich Estel.
Echt?
Ja.
Das ist Elassar wahrscheinlich eine Anrede.
Hier steht, das soll Sindarin sein für Hoffnung.
Ah, okay.
Hoffnung, okay.
Wo kommt Elassar denn her?
Ist das vielleicht einfach so was wie Mithandriel bei Gandalf? So eine Anrede dann vielleicht so?
Maybe.
War ein Trick.
Damn it.
Trickfrage. Letzte Frage von mir. Und witzigerweise hatten wir die vorhin schon. Ich habe kurz geschmunzelt, ich habe es gesagt. Weil, wie viele Kinder haben Samwise Gamgee und Rose Hüttinger zusammen laut den Anhängen?
Du hast vorhin 4 gesagt, oder?
Ich meine, es sind 4 oder 5.
Ja, die Zahlen.
Aber, ja, die Zahlen. die genauen Zahlen.
Du wolltest mit den Zahlen echt reinreißen.
Also, es waren ein paar mehr. Und ich würde, glaube ich, für 5 gehen.
Eine ist 5 gar nicht in den Antwortmöglichkeiten drin.
Ja, wollt ihr Antwortmöglichkeiten wissen?
Ja.
A, 9. B, 13.
Fuck.
C, 6. Oder D, 8.
Okay, 8.
Ah, ja.
Nehmen wir jetzt aber das Mittel. Ich meine, 5 wäre dann 6 am nächsten jetzt dran. So. Aber es könnten halt jetzt einfach auch 13 sein. So.
Ja.
Ich habe halt gar
es
keine Ahnung.
Viele, aber
es waren viele.
Es waren
ja.
Wirklich viele.
Ja, dann vielleicht 8 oder 9? So. Es ist halt so, es klingt immer, es fühlt sich immer falsch an, so ist extrem bei so mehr Fragen zu, also ja. Bei mehreren Antwortmöglichkeiten zu nehmen. Dann nimmt man immer so ein Mittelding, so nicht irgendwie halt die jetzt 6 oder die 13. So.
Was wollt ihr einloggen?
8?
Let's take 8.
Nehmen wir 8.
Okay. Wisst ihr, was mein Credo früher in der Schule manchmal oft war? Wenn ich es nicht weiß, B ist es immer.
Ah, okay, ja. Das mit C ist es immer.
Und es ist B und es ist 13.
Vermaledeit.
Das war jetzt mein nicht das höchste oder niedrigste nehmen.
Er hatte was nachzuholen anscheinend.
Ja. Er war ja lange weg, so. Ja. Und nur mit Frodo unterwegs.
Ja. Alter,
Best Friends oder so.
Verdammt, 13.
Ach, schön. Ja, wollen wir noch mal so 2, 3 von den Mitgebrachten einmal nehmen?
Ja, weil wir...
Ja, schon. Ja. Gut. Wir haben es bisher schon genug
wir haben so gut geschlagen.
Schlimmer kann
es ja, aber ich glaube, das sind auch einfache Fragen. Zum Beispiel...
Sag das bitte nicht vorher.
Guck mal hier. Welche 3 Gefährten singen die Klage für Boromir, nachdem dieser von Orks erschossen wurde?
Ah ja, wunderbar. Das sind Aragorn, Gimli und Legolas.
Ja.
Und die machen wirklich einen guten Song.
Ja.
Und auch sehr
richtig
lang,
gute
während Mary und Pippin weggetragen werden.
Es sind halt auch nur noch die 3 dann basically in dem Moment halt da. So.
Ja. Ja, im Buch singen sie auch so viel länger. Ich glaube, im Film...
Singen sie nicht mal mehr. Da sammeln sie
doch, wenn
das Szene. Boot weg.
Ja, aber, aber das ist mehr so ein... Das sieht man nicht ganz, dass sie das singen, sondern es ist so im Hintergrundgesang,
ja. Und also im Buch hauen die so einen Song daraus.
Ja, dazu noch das ganze Boot halt dekorieren.
Ja, dekorieren das... Und
also im Buch hauen sie den Song raus, den man dann nicht hört. Also man muss sich selber ja vorstellen.
Ja,
also ich möchte sagen, Tolkien wollte eigentlich ein Musical schreiben. Mhm. Definitiv. Das sollte ein Musical werden.
Gibt es ein Herr der Ringe Musical?
Das wäre cool.
Also in dem Buch sind so viele Songs drin. Es ist ein Musical.
Ja. Ich fange ja allein so schon mit Mandalita an.
Also dann hat man irgendwie 2 Seiten Gedicht, was du nicht verstehst.
Also ich habe ein Elbisch-Wörterbuch, ne?
Okay, dann könnte man es verstehen.
Hat sich Tolkien Elbisch ausgedacht?
Ja. Der hat die komplette Sprache erfunden, ja. Okay. Und also, was man's ja, macht. Also die Sprachen eigentlich, das sind ja mehr als nur ein elbische Sprache. Ja. So.
Dialekt auch noch damit drin.
Ja.
Was? Bester Typ.
Und die Schreibweise, das ist ja eine eigene Schrift ja auch eigentlich, ein eigenes Schriftsystem, was dahinter steckt. So.
Der hatte zu viel Zeit, oder?
Ja, der Sprachwissenschaftler bald, studiert, ja. Ne? Also.
Ja, okay, was man so als Professor macht.
Ja.
Ja. Zweite Frage. Wer ist der Gatte von Goldbeere? Ich weiß weder, wer der Gatte ist, noch wer Goldbeere ist.
Bombardier. Ich.
Ist es Tom Bombardier?
Ich bin mir gerade...
Doch, meine, ja.
Das ist Tom Bombardier, das kann, ist nur in den Büchern.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Name Goldbeere sagt mir jetzt auch
ich
nichts.
Hab die halt
aber nicht. Ich überlege gerade, ob sie Goldbeere hieß.
Das ja bin
ich
vom Kopf.
Ich bin auch so, ich, so, ich habe das Englische.
Wie heißt sie denn auf Englisch?
Aber ich glaube, ja.
Ja, dann wird sie dann passen.
Ich weiß aber nicht, sie kommt halt, die kommt halt nicht viel vor, die kommen so in den ersten...
Das sind die einfachen genau, Fragen.
Ja. Aber ja, ich glaube, Tom Bombardier.
Doch, ja.
Vom Bombardier.
Also, hier steht, Meister von Wald, Wasser und Berg. So nennt ihn seine Gemahlin Goldbeere. Er selbst nennt sich Meister mit Macht über Geister. Er ist eines der ältesten Wesen in Mittelerde. Es ist?
Tom Bombardier.
Ganz genau.
Jawohl. Ja. Sehr gut.
Und was haben wir noch? Ich hab hier noch.
Langweilig.
Das sind einfach so einfache Fragen, glaube ich. Also die Frage war zum Beispiel hier.
Also wir sollen ihn dumm dastehen.
Nein! Wie heißt der Vater von Boromir?
Denethor.
Ja, Denethor.
Ja, siehst du. Das ist ja okay. Also, witzlos.
Das
so.
Ja.
Oder. Die hier noch. Wie heißt die große Stadt der Zwerge unter den Nebelgebirge? Wisst ihr schon? Oberhalb des Schattenbachtals und des Spiegelsees.
Moria bin ich gerade im Kopf.
Ich habe Moria.
Spiegelsee.
Spiegelsee ist doch das, wo das Monster drin ist, oder? Ja.
Es ist Moria.
Ja.
Absolut richtig. Wollt ihr noch eine schwere haben? Eine
schwere, komm, wir müssen mal gucken, was
blamieren hier.
Ja.
Okay, wie heißt der König von Tal, der in der Schlacht gegen die Ostlinge erschlagen wird?
Von Tal.
Gegen die Ostlinge.
Mhm, ja, ich sehe Fragezeichen.
Also ich kann doch die Antwort.
König Theoden wird erschlagen, aber.
Ja, das ist nicht König von Tal, ne?
Nicht unbedingt, nein.
Kann doch mal kurz, wollt ihr einen Tipp haben?
Gerne. Ja.
Ein starker König wie
Gloin, glaube ich.
Ja. Gloin in Bruchtal Frodo erzählt.
Es ist einer der Zwerge, oder?
Gloin ist einer der Zwerge.
Oh, aber ist es dann nicht einfach. Schild. Fuck.
Eichenschild?
Turin. Turin Eichenschild. Wenn man das heißt.
Das könnte gut.
Sorry.
Aber der ist ja nicht König von Tal, oder? Also der ist ja König unterm Berg, aber nicht König von Tal. Tal ist doch die Stadt dann.
Mhm.
Das ist ja eigentlich ein Menschenstadttal, oder? Da bin ich gerade falsch. Oder haben die dazugehört irgendwie? Aber dann wäre es dann eher sein Vater und nicht sein.
Und nicht er. Er wurde ja dann erst.
Ja,
aber er war ja König, als er da geschlagen wurde. Aber war es gegen die Ostlinge eigentlich?
Ja, gegen die Ostlinge halt nicht, ne? Deswegen, also ich würde nicht sagen.
Der Vater von ihm und da weiß ich nicht, wie der heißt.
Ja, ne? Durin?
Durin's Bane, ja, doch.
Aber so das heißt
er. Aber es hat immer noch einen Zwergenkönig.
Aber es ist ja immer noch ein Zwergenkönig.
Das ist Moria. Durin, oder? Ja. Weil Durin's Bane ist doch der Balrog.
Stimmt. Das ist dann Moria. Und das ist dann der.
Ja, dann nee, keine Ahnung. Also die Ostlinge bringen mich halt, also ich habe keine Ahnung, wann da mal ein Krieg gegen die Ostlinge generell war, Ostlinge. Ehrlich gesagt.
Das hat nichts mit Orks zu tun.
Genau, nichts mit Orks zu tun.
Dann weiß ich das nicht.
Okay, also, ihr habt vieles richtig genannt. Ich glaube, ich kam noch nicht ganz drauf, weil es ging dann noch weiter. Der Sohn von Bane, was ich gerade gesagt habe, B-A-I-N. Dem Sohn von Bart, dem Drachentöter. Und zwar ist es Brand. Steht hier.
Hm, okay. Ah,
witzig.
Ein Sohn von Bart, der ist dann König geworden, wusste ich nicht mal.
Nee.
Ja.
Okay. Ja. Das ist eine schwere Frage gewesen.
Das war eine schwere Frage.
Die war schwer. Die war auch schwer.
Die war
auch
ja, die war wirklich schwer.
Das gibt hier wohl in diesem schönen Spiel 111 Stück davon. Kann man sich anscheinend mal, wenn man wirklich Herr der Ringe-Fan ist, mal zu Gemüte führen.
Cool.
Ja. Ich fand, ihr habt gut geschlagen.
Ja.
Naja.
Du darfst uns nichts mit Zahlen fragen.
Ja. Das haben wir auch gemerkt.
13 Kinder, Alter. 13.
Das ist viel. Die wollen das aber einfangen, Alter. Die wollen nicht der frühe Mittelalter Erdezeit.
Hat nichts anderes zu tun oder so.
Auch das. So, möchtest du vielleicht noch ein bisschen das Mikrofon vielleicht noch anders hinstellen oder so?
Ich glaube, das passt.
Passt das so für dich? Kathi, möchtest du uns jetzt in der Welt,
euch
setzt euch erzählen. Hin, legt euch hin, holt euch eine Decke, irgendwas, gibt jetzt einen kleinen Monolog, weil es wird, du hast aber auch viel aufgeschrieben, meine Güte nochmal.
Die Herausforderung mit eher lesen zu können, was ich da geschrieben habe.
Ich kann es nicht lesen, aber so, weil jetzt geht es nochmal, vorhin nochmal zur Einordnung. Kathi hat sich ganz viel Mühe gemacht und gesagt, okay, ich möchte nochmal über das Universum ein bisschen die Entstehungsgeschichte euch erzählen und deswegen machen wir das da zum Ende. Danach kommt auch nicht mehr viel. Es gibt sicher noch ganz viele Sachen, die wir nicht angesprochen haben bei Herr der Ringe, die wir nicht angeteased haben oder irgendwelche Hintergrundfakten, die man nicht kannte so ein bisschen. Aber ich fand es trotzdem cool, mit euch darüber zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und Tati, let's go!
Ja, ich habe mir ein paar Sachen einfach durchgelesen. Die Quelle ist eigentlich alles aus dem Herr der Ringe-Wiki, was es halt gibt. So. Und ich habe angefangen mit Ilúvatar, was ja auch so dieser transzendente Schöpfergott ist, den Tolkien da erschaffen hat. Und der ja auch dann die Ainur schuf, was ja dann die Untergötter, sag ich jetzt mal, dann sind. Also Tolkien beschreibt das irgendwie als die Nachkommen seines Denkens. Und am Anfang hatte halt Ilúvatar keine Zeit, kein Anfang und kein Ende. Und es war halt einfach so, also war und ist eigentlich auch immer noch einfach so ein ewiges Geschöpf. So. Und er brachte dann halt so den Ainur, so Tolkien hat es drei musikalische Themen genannt, so aus denen später Ea und die Welt entsteht. So, Ea ist so ein bisschen dieses Universum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, Ilúvatar hat es auch so gemacht, dass er halt den Ainur nicht alles offenbart hat. Also so, niemand weiß so alles, außer er selber. So, und manche Ainur haben ein bisschen mehr Wissen über manche Sachen, während andere über andere Sachen ein bisschen mehr Wissen haben. Aber er selber weiß halt als einzige Person, also Person ist vielleicht falsch gesagt, als einziger Gott so alles. Und er ist halt so mit Göttern so aus uns bekannten Religionen halt gleichsetzbar. Also er ist halt so ein bisschen der Gott dieser Welt und greift aber halt niemals in das Weltgeschehen ein, außer ein einziges Mal beim Untergang Numenor. Dazu kann ich vielleicht nachher auch noch was sagen. Genau, und habe ich mir auch Infos rausgesucht. So.
Raus.
Also über Numenor, also ja. Genau, und einige Ainur verweilen dann halt auch später auf der Erde und werden dann auch als Valar bezeichnet. Und Tolkien hat es geschafft, so eine Art Symbiose aus Mono- und Polytheismus herzustellen. Also Monotheismus ist ein Eingötterglaube, Polytheismus ist ein Vielgötterglaube. Und zwar ist es nämlich so, dass halt Ilúvatar ist halt eigentlich so dieser Alleinherrscher so. Und es gibt an sich keine Götter neben ihm, aber es gibt halt diese Götter unter ihm. Das sind halt die Ainur. Er erlaubt auch, dass die halt angebetet werden oder halt denen halt auch irgendwie so ein bisschen schöpferische Kraft innewohnt, so, also weil die erschaffen viel in dieser Welt, also vor allem halt dann in der Erde. Und Ilúvatar wurde gar nicht so oft direkt verehrt, sondern halt eher dann die Ainur. Und er legt halt auch keinen Wert darauf, dass halt ihm irgendwie Ruhm zugeschrieben wird oder es einen Kult für ihn gibt. Und er freut sich halt einfach daran, dass die Geschöpfe halt ja, halt da sind und halt einfach so, vielleicht auch so ein bisschen ein Gegenpart zu ihm selbst bilden und halt, dann gibt's so ein bisschen noch so eine Story mit Aule, das ist einer der Valar, der halt so ein bisschen fehlerhaft die Zwergen geschaffen hat und selbst denen gibt er dann halt Leben, also es war halt irgendwie mit denen, ich weiß nicht ganz die Story dahinter, aber es war halt so ein bisschen nicht so ganz geplant, so, vielleicht wisst ihr da mehr so, aber es war halt nicht so ganz so in der Vorstellung, wie es eigentlich sein sollte, so, aber die Zwerge, den hat er selbst dann halt auch Leben gegeben und sie hat seine eigenen Kinder halt anerkannt und ihnen so einen Willen gegeben. Genau. Und die einzige Kultstätte, auf der er halt wirklich angebetet wurde, also die einzige Kultstätte zu halt Ilúvatar, ist dann halt das untergegangene Numenor. Die gab es dann auf dem Gipfel, ich entschuldige die Aussprache, Memelt Memeltharma heißt der, glaube ich. Memeltharma. Wie gesagt, keine Ahnung, wie man das spricht. So, das ist halt, genau, aber genau. In jüngeren Tagen sozusagen von der Welt gab es ja dann auch den Streit mit Melkor, das ist halt einer der Ainur, der so ein bisschen versucht hat, so einen Missklang in diese ganzen Musikstücke reinzubringen und letztlich dann auch so das Böse auf die Welt brachte. Also der ist ein bisschen verantwortlich für die Balrogs, die Orks und so weiter. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Und er musste dann halt auch später die Heiligen Hallen dann verlassen. So. Genau, Ilúvatar war halt auch an sich bereit, so einfach auch Dinge zu schaffen, um die er gebeten wurde. So. Zum Beispiel gab es dann halt die Bäume erschaffen hat. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Das war Yavanna oder so.
Ein schöner Name.
Die hat halt die Bäume geschaffen und hatte so ein bisschen Sorge, dass halt die Zwerge denen halt zu viel Leid zufügen, weil sie zum Beispiel Brennholz draus machen oder so. Und hat deswegen auch einen Streit gehabt mit ihrem Mann Aule, der halt die Zwerge erschaffen hat und die halt geliebt hat, so, weil es sind halt seine Zwerge so. Und die hat dann halt diese Sorge halt vorgetragen und hat dann, dafür hat dann, wurden dann halt die Ents erschaffen, die halt so ein bisschen dann die Hüter für die Bäume halt waren. Genau. Die Elben und Menschen heißen Kinder Ilúvatars so und die Menschen erhielten von ihm die für viele schwer verständliche Gabe der Sterblichkeit. Das ist auch einer der Gründe, warum die Menschen so als einer der wenigen Völker halt ihn auch mehr fürchten als lieben, so, weil er sie nun mal sterblich gemacht hat. So. Manche zweifelten deshalb auch an dieser Vollkommenheit seiner Schöpfung, genau aus dem Grund dann halt. Genau, dann, was könnte man noch so erzählen? Die Ainur habe ich vorhin erwähnt, zu denen habe ich mir auch was aufgeschrieben. Ja, wie gesagt, das sind halt so ein bisschen die Nachkommen seiner Gedanken und wurden halt erschaffen, bevor sonst irgendwie was erschaffen wurde. So, und wissen halt, wie gesagt, viel von dem, was ist und was sein wird, aber halt nicht alles so. Und manche stiegen dann halt auf Ada hinab. Ada ist halt die Welt, so in das Spiel. So. Also ist halt der Name für die Welt. Und es gab dann irgendwann eine Unterscheidung zwischen dann den Valar und den Maia. Valar sind halt so die Ainur, die halt auf die Erde kommen. Maia sind zum Beispiel, Gandalf ist ein Maia. Das ist so, sind so Gesandte oder Boten von den Valar.
Ist nicht so fast so engelmäßig vergleichbar? Mhm.
Ja, so ein bisschen, genau. Es sind halt so Götterboten, halt, literally. So.
Das sind Balrogs doch eigentlich auch.
Ja, an sich. Jo. An sich schon, ja.
They're practically cousins.
Ja, an sich, also.
Aber dann im Böse, oder wie?
Ja, genau. Also man kann.
Das macht das ganze Drama trotzdem sehr viel lustiger zwischen Gandalf und den Balrogs. Was eigentlich nur ja, es ist eigentlich nur ein Streit unter zwei Cousins.
Wirklich so, man kann das sehen.
It's just family drama.
Gandalf, man kann sich Familie auch nicht aussuchen.
Echt so? Muss jetzt nicht gleich so überdramatisieren und umbringen. Auch wenn er angefangen hat.
Er kam unangemessen auf eine Party, also eine Frechheit.
Ja, genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau, also die Valar und auch teilweise die Maia schufen halt dann durch so die große Musik geleitet, die halt Ilúvatar vorgegeben hat, so ein bisschen das Gesicht des Universums, was halt auch Ea genannt wird, oder halt dann auch von Ada, der Welt. Genau. Und halt auch die dunklen Wesen, die halt von Melkor und später wird er auch dann Morgoth genannt, existieren, die haben dann halt auch dann dort halt mit ein bisschen reingewirkt und halt dann die Schöpfung so ein bisschen auch verdorben, sagt man, um versucht, das Licht zu ersticken. Und Anhänger sind halt so zum Beispiel halt die Balrogs, wie schon gesagt, oder die Ungoliath, von denen hört man ja auch zwischendurch im, ich glaube auch im Film, oder? Ich weiß, bin gerade nicht sicher, aber das wird, glaube ich, irgendwie mal am Rande irgendwie erwähnt. Genau, und halt das einzige Mal, wo halt ein Ainur verstoßen wurde, ist halt, wie gesagt, Melkor, weil er halt für seine Taten, dann wurde er halt in die Leere gestoßen. Genau. Und auch nur Valar und Maia hatten körperliche Gestalten, die anderen Ainur hatten einfach keine an sich körperliche Gestalt. Das war mehr so eine Existenz, die halt da war. Trotzdem wurde auch interessanterweise dann immer noch in männlich und weiblich unterteilt. So, die hatten halt irgendwie, obwohl sie keine Gestalt hatten, trotzdem Geschlechter. Genau, und auch weil sie, obwohl sie nicht geboren wurden, wurden sie als Brüder und Schwestern bezeichnet. Was ich auch interessant finde, weil es ja auch dann Mann und Frau zwischendurch auch noch gibt, so, und sie Brüder und Schwester heißen, so. Ja, genau. Ich kann jetzt noch mal vorlesen, wer zu den Ada und den Valar und so gehört, aber ich glaube, bis sich die Namen alle richtig ausgesprochen hat, das lassen wir mal. Genau, was könnte man noch erzählen? Also ich habe noch was zu Numenor. Ich habe noch ein mini bisschen zu den zeitlosen Hallen. Was wollt ihr noch so hören? Numenor ist sehr viel.
Numenor.
Und immer noch ein bisschen was zu Mittelerde. So, ich glaube, ja, dann Numenor, I guess.
Hau raus.
Also du bist hier.
Ja, okay. Ich weiß nicht, ich hab Zeug. Du musst nicht.
Okay, also. Also ein bisschen was zu Numenor dann. Also liegt halt im Ozean der Belagare heißt, oder Belagare oder so. Ich weiß nicht, wie man
es ausspricht. So. Keine Ahnung.
Ich kann es buchstabieren. Und er wird halt von Menschen bewohnt. Man sagt auch immer so Menschen des Westens. Die Hauptstadt heißt Amenelos. Ähnliches Problem mit der Aussprache. Genau, und es ist halt so vom Prinzip her ist es halt eine ständische Erbmonarchie gewesen. Es war halt ein Königreich. Was aber auch Andor oder Westernis genannt wurde. Und es war halt einfach ein Inselreich, das halt zwischen dem Mittellande und den unsterblichen Landen lag. Also die unsterblichen Lande sind da, wo die Elben dann am Ende hinreisen, so, also es ist halt so ein bisschen das Land der Elben, ups. Es ist ja halt nicht nur das Land der Elben, so, also die Ainur oder beziehungsweise die Valar leben ja da teilweise auch, so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja auch irgendwie mehr als nur eine Insel, die dazu zählt. Genau. Es wurde den Menschen und von den Valar als Dank für ihre Mithilfe gegen den Kampf von Morgoth geschenkt. Dort lebten auch die Edain, das sind halt Menschen, die Elbenfreunde genannt wurden. Zu denen gehört, glaube ich, dann auch Aragons Rasse, oder? War das nicht irgendwie so?
Ich glaube, ja.
Oder teilt sich das noch so bei den Menschen so verschiedene? Also
ja, also die Numenor sind halt prinzipiell, also kann ich auch vielleicht gleich nochmal zu, aber das sind halt prinzipiell welche mit langem Leben. Also Aragorn ist im Film zum Beispiel irgendwie 86 oder so, was du ihm halt nicht ansiehst. Was du ihm halt absolut nicht ansiehst, weil sie sind mit langem Leben gesegnet. So. Also die sind halt, können älter
langes
werden.
Langes Haar, langes Leben.
Die können halt älter werden als normale Menschen so und gerade als sie noch auf Numenor gelebt haben, als sie von Numenor halt dann vertrieben wurden, beziehungsweise also die letzten, die halt davon überlebt haben, weil, wie gesagt, Numenor ist untergegangen, die haben sich ja dann auch mit normalen Menschen gemischt, sozusagen. Deswegen hat sich die Altersspanne auch reduziert. Die sind immer noch, können immer noch älter werden als so normaler Mensch, aber es hat sich ein bisschen reduziert auch mit der Zeit, so. Genau. Iluvatar wurde von, Numenor wurde von Iluvatar zerstört, so. nachdem Apharason, den haben wir vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, bei deinem Quiz, ja, kurz ja, dabei. Der war halt Numenors letzter Herrscher, der hat halt versucht, Aman, also die unsterblichen Lande, zu unterwerfen. Wollt ihr auch was zur Flora und Fauna wissen? Ich habe mir dazu auch nur die Worte, es könnte den Rahmen sprengen, so.
Ich glaube, die Geschichtsfacts.
Die Geschichtsfacts reichen, oder?
Flora und Fauna.
Okay, warte, dann müssen wir.
Ich liebe es, das ist aber einfach so ein so komplett anderes, das ist deep, weit, einfach so eine Geschichte. Aber hier ist nochmal was zu Bäume.
Ganz kurz, das fängt hier an. Und hört hier auf.
Wie viele Seiten hast du aufgeschrieben? Ich möchte es kurz wissen.
Ich habe Seite 3 in diesem Notizheft gestartet und Seite 16 hört es auf. So, ne?
Und 4 davon sind über Flora und Fauna.
Es kann nicht wahr, es ist
sehr toll.
Zweieinhalb.
Sehr
toll. Zweieinhalb. Okay,
jetzt wissen wir, also das ist wirklich
guck,
adaptiert.
Guck, das ist hier eine halbe Seite, 1, 2. Und hier fängt es ja schon mit dem nächsten an.
Tati so, ich werde euch noch mehr Flora. Ich werde euch wirklich alles drüber erzählen.
Ich habe mir
hat man die Stängel gesehen, wie klein der ist? Meine Güte.
Es hat also
die Blume gesehen?
Bestimmte Blumenbeschreibungen so. Also. Oh, auch mein Name, den ich nicht aussprechen kann, ne? Also. Okay.
Toll.
dann eher zu den Königen von Numenor. Also es ist halt eine lange Reihe, die halt mit Elros beginnt. Das interessanterweise auch der Bruder Elrond, der halt sich dann dafür entschieden hat, lieber ein sterbliches Leben zu leben. So, das können eben ja machen, das macht ja auch Arwen.
Aber ist Elrond nicht so oder so halb? Der ist nicht. Irgendwo sterblich Blut mit dran. Deshalb.
Ja, aber auf jeden Fall hat sich Elros auch entschieden, wirklich. Also, das ist nicht nur, weil er halt nur halb ist, sondern auch wirklich entschieden, sich.
Da waren die Eltern mal wieder richtig kreativ mit Namen. Du bist Elros und. wir haben noch einen Elrond! Tada!
Ich meine, der Vater heißt Erendil.
Ist ein bisschen anders.
E ist auch wieder
anders. Ja, ist ein bisschen anders
zumindest. Ja, das war vorhin das, was ich meinte mit, die haben alle irgendwie denselben Buchstaben, ich wenn sie eine Familie sind. So.
Aragorn, der Sohn von Arathorn, ist auch sehr ähnlich.
Ja, ja.
Ja gut, aber später kam auch irgendwann ja Junior hinter. Also ob das da so viel besser ist, weiß
ja,
ich nicht.
Ja, nee, nee, auf jeden Fall.
König der Zweite.
Ja, nee, also wie gesagt, er hat sich für ein sterbliches Dasein entschieden und ihm und allen Numenorern wurde halt von den Valar dann ein langes Leben geschenkt. Dort stand dann ungefähr dreimal so lang wie ein Mensch in Mittelerde. So.
Und wie alt ist ein Mensch in Mittelerde geworden?
Das ist so unser Menschenalter, also ich kann es mit uns relativ vergleichen, würde ich sagen. So.
Dann hatten die damals schon richtig gute Medikamente.
Okay.
Naja, ist ja so. Die Lebenserwartung ist immer weit mehr geworden.
Ja, stimmt, das stimmt.
Durch auch Medikamente, was wie Penicillin und so ein Shit.
Im Königstraum, viel besser.
Ich mein, tell us about it. Sie haben auch Zauberer, ne? Also.
Ja, ich wollte gerade sagen. Wir können auch Zauberer, ne? Ich nehme es zurück. Ja, stimmt.
Genau, und wie gesagt, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, so die Zeitspanne hat sich im Laufe der Jahre dann verringert, so. Aber halt dann selbst die Dúnedain, was ja Aragorn dann halt ist, was halt so ein anderes Wort ist für Numenora, die nach Mittelerde gekommen sind, sind halt immer noch so, selbst im dritten Zeitalter, langlebig so. Genau. Und der letzte und 25. König war dann halt Ar-Pharason. Und zu dem erzähle ich jetzt noch ein bisschen mehr, weil der ist schuld am Untergang Numenors. So, und das ist jetzt mein letzter Punkt zu Numenor.
Okay. Let's go.
Ja, genau. Der wurde halt von. Oh, sorry. Der wurde halt von Sauron beeinflusst und ja, so ein bisschen von dieser Macht und dieser Größe überzeugt und halt hat so eine riesige Flotte aufgerüstet dann, um halt in Richtung Arman aufzubrechen. Und zwar im Jahr 3319 im zweiten Zeitalter. Vielleicht habe ich auch die Zahl einfach im Kopf gehabt vor meiner Frage. So. und ist dann halt Richtung Arman aufgebrochen und wollte halt die unsterblichen Lande betreten und halt unterwerfen. Und also es gab halt auch so Boten von den Valar, die ihm halt deutlich machen wollten, so, ja, unsere Unsterblichkeit ist nicht von dem Reich dort verliehen, sondern wir sind unsterblich, deswegen ist dieses Reich gesegnet, nicht umgekehrt so. Und ja, also er hat anscheinend geglaubt, dass halt, wenn man das Land betritt, man halt auch mit langem Leben gesegnet ist so und halt auch generell gesegnet ist und dass das an dem Land liegt. Und die haben halt klar machen wollen, so, nee, das liegt schon an uns, dass das Land gesegnet ist, weil wir sind halt die Valar so, ne? Also wir sind halt mehr oder weniger Götter, so. Genau, und halt die haben ihm dann auch so was gesagt im Sinne von halt, die Valar sind nach Recht und Natur unsterblich und Menschen sind halt nach Recht und Natur sterblich. So, daran lässt sich halt auch nichts ändern. Aber Ar-Pharason hat sich halt so von Sauron betören lassen, dass er das halt irgendwie als so diplomatisches Argument oder so abgetan hat. Und
Fake News.
So ungefähr. So. Ja, das behauptet ihr jetzt halt einfach so, ne? Und ja, wollen halt nur, dass halt die Macht von dem Königen aller Könige, wie er sich teilweise genannt hat, so einfach fernhalten soll. So, und die Reise dorthin hat dann 39 Tage gedauert, wenn jemand irgendwie Zahlen fakten möchte. Und halt, er hat immerhin seine Schiffe selber angeführt, so. Und da ist nicht zu Hause geblieben, sondern ist da wirklich mit. Als Manwë das sah, also ist einer dieser hier Valar, legte er sein Amt als König der Welt vorübergehend ab und um halt da in diesen Krieg so ein bisschen mit reinziehen zu können, sage ich jetzt mal. Und Ilúvatar begann dann halt, beziehungsweise um halt Ilúvatar die Macht zu geben, so das zu ändern, weil er ja eigentlich die Macht für die Welt hatte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Das ist alles nur, ich habe das gelesen. Ich garantiere für nichts. Und Ilúvatar begann dann halt die gesamte Welt zu verändern und umzubauen und wie gesagt, das ist das einzige Mal, dass er halt so als Strafgericht da in diese Welt eingegriffen hat. Und er entrückte Arman und die Inseln, also die Insel, ja, das ist jetzt wieder ein Name, Tal Avesea, also das sind die unsterblichen Lande, aus dem Kreis von Ea, also halt dem Universum, und zwar dann halt hinein, ich glaube auch in die Leere, wo Melkor, aber ich bin mir nicht sicher. Und von nun an konnten halt die unsterblichen Lande nur von den Elben und nur auf geraden Wegen erreicht werden. Und die Insel Numenor versank im Meer. Also es öffnete sich einfach so eine Spalte in Belagar, also in das Meer, und dann ist die Insel einfach so rein. inklusive halt dem Drahtzieher Sauron, der ist dann mit in den Fluten versunken, so wurde damit körperlich.
Aber der konnte schwimmen.
hast du Bronze.
Rettung schon mal gemacht. Also er ist halt dann damit so, wurde sein Körperliches vernichtet, aber sein Geist, wie wir alle wissen, entstand halt später wieder aus den Fluten und kehrte halt
nach
Mittelerde zurück. So. Also wir wissen halt, er ist halt, Herr der Ringe ist halt da, er ist ja nicht komplett vernichtet worden. So. Genau, und halt ein großer Sturm zerstört halt die Flotte von Apharason und alle, die bereits halt in Amman gelandet wurden, gelandet sind, wurden halt so von Steinmassen begraben, weil das Land plötzlich angefangen hat, große Erschütterungen zu haben, so, und dann halt wurden die halt einfach begraben, so. Und die starben dann halt, ne, also, beziehungsweise Apharason und ein paar von seinen Leuten wurden eher in Höhlen eingeschlossen und vergessen, so ein bisschen wie auch die Geister. Die Geister, genau. Mhm. Also so ein bisschen so. Also bis hin zur Schlacht der Schlachten, die auch Dagoroth heißt. Ich bin, wie gesagt, Aussprache, nagelt mich nicht fest. Genau, mussten halt dort bis auf das Ende der Welt warten. Also die haben halt auch so ein bisschen Fluch bekommen von, ihr seid jetzt nicht ganz tot, ihr seid jetzt halt so, ihr müsst das jetzt halt noch ein bisschen mitkriegen, aber könnt nichts tun. Genau, und wie gesagt, einige wenige Einwohner Numenors haben halt überlebt. Und da sind halt auch die Getreuen von Elendil so unter anderem dabei. Und das sind halt auch Vorfahren von Aragorn dann. Genau, das warst du Numenor.
So. Crazy. Also, wie viel kommt da noch?
Ist nur noch, also alles noch. So, wir haben noch Mittelerde.
Das war nur die Kurzfassung.
Also was vielleicht...
Wir müssen auch nicht weitermachen.
Also. Doch, wir können das ganz Ende mal, ich würde das anbieten jetzt so, kannst du gerne on, wie sagt man das mal, on Mic machen? On Stream? Nee, sagt man das dann bei nur Ton. Keine Ahnung, ist auch egal, dass du, wenn du Bock zu hättest, ich würde es auch nur anbieten, dass wir gleich das in Mittelerde nochmal erzählst, was du aufgeschrieben hast, aber dass du, wenn du Lust zu hast, das nochmal so richtig gründlich irgendwie aufführt, dass man so special irgendwie 40 Minuten, weil jetzt wirklich für Monolog, du kannst dich bei mir einschließen in dein Zimmer und kannst dann auch immer so Cuts und so setzen, wie du Bock hast und so, dass du einfach mal erzählst, Leute, dit ist hier, also wenn du Bock hast, sowas, ich sag's so, weil
können wir mal machen,
bestimmt, so, gibt bestimmt Leute, die es interessiert.
Und weil, danach der Runde Trivial Pursuit.
Oh, nee. weil jetzt war es ja auch so, es war jetzt aus der Kalten ein bisschen
raus. Ja, es waren viele schnell. Zwischenworte auch da drin.
Ja, das kann ich ein bisschen rauskratzen. Habt ihr gar nicht gehört, Leute.
Nee, die ganzen Amps waren nicht dabei.
Das, genau, das kann ich raus. Nee, aber würde ich nur anbieten, so, dass wenn du Bock zu hören ist.
Können wir mal machen.
Go for it. Dann ist es nochmal richtig schön detailliert von unten aufgebaut, so ein bisschen. Mhm. Aber erzähl doch jetzt mal gerne was Mittelerde. Hau raus.
Ja, Mittelerde, auch Hinnenlande genannt.
Hinnenlande?
Ja, so ein bisschen halt innen drin, also so. Manchen Dialekten heißt es, glaube ich, sogar Hinnen. Immer noch, also bei uns im Deutschen.
Ah ja.
Genau. Und halt in den unterschiedlichen, also in Quenya, was eine der eben Sprachen ist, heißt es Endore. Und in Sindarin, was die andere ist, heißt es Inaua, glaube ich. Ich weiß, mir gerade nicht sicher, ob da ein A oder ein N steht. Genau, es ist halt auf jeden Fall ein riesiger Kontinent östlich des Meeres Belagar. Oder Belagaea. Keine Ahnung, wie gesagt, Aussprache. Müsst ihr dann gucken. Ist halt der größte Kontinent Adas und ist halt auch die bekannteste und bestbeschriebenste Region in der Tolkien'schen Welt, einfach weil es halt Handlungsort von Hobbit und Herr der Ringe ist und das nochmal so die wichtigsten Bücher halt sind. Und auch die bekanntesten so. Also gerade Herr der Ringe ist, glaube ich, eines der bekanntesten Bücher überhaupt so mit. Also es gibt noch andere, aber ich würde behaupten, dass jeder hat zumindest mal schon mal davon gehört. So.
Ja.
Genau, und auch dort wurde halt, habe ich glaube ich vorhin schon mal gemeint, nur ein kleiner Teil des Kontinents beschrieben, und zwar der westliche. Und da wurden vor allem im dritten Zeitalter halt die Menschenlande, wie zum Beispiel Gondor oder auch später dann Rohan oder auch Arnor beschrieben, beziehungsweise die haben das auch dominiert, das ganze Gebiet. Und zu Zeiten Beleriands haben halt ein Großteil von den Elbenreichen halt die Landmasse ausgemacht.
Was ist passiert?
Sarah will das Mikro beißen.
Sarah, reiß dich zusammen.
Aber halt im dritten Zeitalter dann, so bis zum zweiten Zeitalter haben halt die Elbenreiche den Großteil der Landmasse ausgemacht und dann im dritten Zeitalter waren das halt nur noch so kleinere Waldgebiete oder bewaldete Täler, wie zum Beispiel halt Bruchtal oder Lorien oder auch dann Thranduils Höhlen dann im Düsterwald. die, also eher im nördlichen Düsterwald auch, glaube ich, nur. Das, also Düsterwald ist dann eher Hobbit, nicht Herr der Ringe. Genau. Und die Zeit der Elben war halt größtenteils vorüber und viele von ihnen sind halt bis zum Ende des Zeitalters dann auch nach, also in die unsterblichen Lande dann halt einfach gesegelt. Und die zwängische Bevölkerung konzentrierte sich vor allem auf Eredluim, das sind auch blaue Berge genannt, so, und auf die Hallen von Khazad-dûm oder den Erebor und die Eisenberge dann halt. So, das sind so die drei großen Reiche, glaube ich, gewesen. Und die Hobbits lebten zunächst am Fluss Anduin, später aber waren so gut wie alle im Auenland halt dann vertreten. Das liegt übrigens im Herzen von Erandor. Jetzt kommen viele Namen, ich werde nicht jedes Mal sagen, dass ich nicht richtig ausspreche. Genau. Und diese nannte man, also diese Völker nannte man auch alle die freien Völker und die standen anfangs dem Reich von Angmar und dem südlichen Düsterwald mit der Festung Dol Guldur gegenüber. Dol Guldur ist die Festung, die kommt auch im Hobbit, glaube ich, vor, wo dann halt so Gandalf und Galadriel und so dann halt gegen die erste Wiederauferstehung von Sauron, also die bisschen Wiederauferstehung von Sauron dann kämpfen, so vor Herr der Ringe halt. Genau, und später standen die dann halt aber auch dann Isengard und schon auch im zweiten Zeitalter dann Saurons Land und Mordor gegenüber. So, ich habe hier ein bisschen was zur Begriffserklärung, wie das, den Namen vom Land so ein bisschen entstanden ist. So. Also,
okay, heißt was?
Also der Begriff Mittelerde ist ein Wort, das bereits in der altnordischen Mythologie auch bekannt war. So. Also es gab es da halt auch schon. Und da war halt die Vorstellung von der Welt und dem Kosmos so als Baum, so als Weltenbaum. Manche nennen die auch Weltenesche und im Nordischen heißt es halt einfach Yggdrasil. Davon haben manche vielleicht schon mal gehört. Und da war halt dann der Oberbereich so die Krone, also Asgard, wo die Götter inne wohnten. Und dann halt der untere Bereich so unter der Erde im Wurzelwerk so, war dann halt so die Unterwelt oder auch das Totenreich, auch als Hel bekannt. Und dort lebten dann auch in der nordischen Mythologie schon Zwerge. Und im mittleren Bereich, also so zwischen Krone und Wurzeln, war dann halt Midgard. Übersetzt heißt das halt Mittelerde oder auch Mittelhain. Und dort lebten dann halt Elben, Menschen, Riesen, Drachen, Ungeheuer, egal ob zu Land oder zu Wasser und auch dann halt Pflanzen und Tiere jeglicher Art. Und was auch ganz interessant ist, dass halt Midgard, also in dieser nordischen Mythologie, so die Vorstellung von der Scheibe hatte, was auch bei Tolkien der Fall ist. Also Mittelerde, nicht Mittelerde, halt die Welt von Tolkien war bis zum zweiten Zeitalter eine Scheibe und ist erst im dritten Zeitalter eine Kugel geworden. So, das fand ich ganz witzig. So, also.
Physikalisch sehr unrealistisch, ja, aber okay. Aber
das ist halt so, da wo Iluvat halt dann die Welt umgeändert hat, hat er sie einfach so von platt zu rund gemacht. So. Also, die war halt, bis dahin war sie halt eine Scheibe. So. Und das ist halt auch wieder auf diese nordische Mythologie zurückzuführen. Ja, ich habe jetzt noch eine Unterteilung von den Reichen. Ich kann die jetzt aufzählen, wo die liegen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht nötig.
Okay, wenn du sagst, das ist nicht nötig.
Also ich kann das machen, das sind ein paar Stichpunkte. Wie ihr wollt.
Let's go, Tali, bring es zu Ende.
Okay. Lies die letzte Seite vor, außer Flora und Fauna.
Okay, ich habe auch noch ein paar andere Sachen weggelassen, so ist nicht. Also ein paar Sachen
zu. Da kommt eine Special-Ausgabe dann.
Also ein bisschen Leben Tolkien zum Beispiel, werde ich jetzt nicht erzählen.
Extended Edition.
Extended Cut.
Am Ende kriegen wir jetzt hier auch noch irgendwelche rechtlichen Dinge wegen kein Copyright oder so.
Ach, das glaube ich nicht.
Nee, okay.
Aber wissen tue ich es nicht.
Jetzt wieder einmal kurz vorweg der Disclaimer, Aussprache, weil es kommen halt Bezeichnungen von Städten. Ne? Ich lese das jetzt so vor, wie ich denke.
Ja.
Also im Nordwesten von Mittelerde ist Lindor, im äußersten Nordwesten ist Forodweis. Dann westlich des Nebelgebirges ist Eriador, glaube ich, da ist gar kein N. Dann Rhovanion ist östlich des Nebelgebirges. Gondor ist nord- und südlich des Mindoluin. So heißt, glaube ich, dieser Fluss, genau, ja. Und Enedwaith ist nordwestlich des Eredhnuim. Genau, dann im Südosten ist Haradweiß, wie gesagt, Aussprache. Dann Mordor ist nördlich von Harad und östlich von, also Haradweiß, ich habe es nicht ausgeschrieben, und östlich von Gondor. Dann nordöstlich von Mordor ist Runen, also Rünen, glaube ich. Es hat so ein Dach über dem U. Ja. Numenor ist halt eine Insel in den Beleriaren, welche halt dann später untergegangen ist. Rohan ist im Westen von Mittelerde. Arnor ist im Nordwesten und Kant ist im Südosten. So. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Crazy.
Bildlich vor Augen.
Absolut, oder?
Wirklich. Also.
Karte ist schon gezeichnet.
Ja.
Ja, das auch, aber ich finde es bewundernswert. Weil das hast du ja jetzt so ein bisschen aus dem Kopf, aber auch ein bisschen, ne? Also so Kopf und Wiki so ein bisschen, also ja. Dann gesammelt so. Und das war ja ein Hauch wahrscheinlich nur davon, oder?
Also. Von dem, was hier drinne steht, war jetzt, also wir haben Flora vorne ausgelassen, ne?
Ja, tatsächlich. Nee, aber ich meine jetzt generell einfach so, wie das ganze Universum aufgebaut ist.
Ja, absolut,
also
absolut.
Das meine ich. Also
da fehlt noch sehr viel. Also wie gesagt, in Simarilli ist ja sehr viel drin. Also die Länder, die Simarilli fehlen zum Beispiel jetzt rum. Und
das ist alles hier sich hier unser Freund Tolkien ausgedacht worden.
Ja,
komplett.
Also,
alleine.
Ich glaube, das Silmarillion hat später seinen Sohn veröffentlicht. So, das hat er
so
gar nicht
selber.
So ein bisschen
selber. Eine Sammlung aus Notizen und Kurzgeschichten.
Genau, aus so unveröffentlichten Werken. Genau, die hat dann später seinen Sohn veröffentlicht, aber die hat an sich eher alle sich ausgedacht. Also er hat halt wirklich, er durfte die auch teilweise nicht, also er durfte manche Sachen nicht veröffentlichen, weil manche Verlage dagegen waren. Also die Silmarilli wollte eigentlich schon viel früher Sachen veröffentlichen, da waren aber die Verlage dagegen so ein bisschen, weil die wollten halt eher, dass er so ein bisschen Hobbit-mäßig weiterschreibt. So. Er wollte eigentlich so, ey, ich habe hier eine krasse Welt, so, ich möchte die euch zeigen. Aber die wollen halt eher Storys haben, so. Genau, nee, aber der hat da unglaublich viel gebaut und also, wie gesagt, das ist auch allein so, das ist jetzt nur Mittelerde. Mittelerde ist halt zwar der größte Kontinent, so, aber in Herr der Ringe selber ist halt, oder in Hobbit, das ist halt nur der westliche Teil dieses Riesenkontinents, so. Und das ist ja allein schon riesige Gebiete und Beschreibungen und alles.
Der Mann hat richtig Rübe da reingesteckt, ja. Meine Güte.
Ja.
Nice. Cool. Ja, Leute, ich bin noch fast bei 2 Stunden angesetzt.
Oh Gott. Also ich meine, das kommt sehr Herr der Ringe. Also wir haben 1 Stunde angesetzt, wir machen 2 draus, weil
tatsächlich, ja.
Das ist der Extended Cut.
Das ist der Extended Cut, genau.
Das stimmt. Aber ich sage auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt sicherlich noch irgendwann nochmal Neues von Herr der Ringe, sei es irgendwie vielleicht eine Serie oder sowas nochmal rauskommt, dann kann man immer nochmal drüber sprechen, gezielt eben über die Serie, dann kann man auch mal sagen, was alles scheiße daran ist. Oder ja, vielleicht auch gut. Man weiß es nicht. Aber könnt ihr auf jeden Fall gerne wieder dabei sein.
Ja, gerne.
Freue ich mich. Und habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt?
Deckengabel zu der Eisengabel.
Deckengabel zu der Eisengabel.
Denkt immer ans zweite Frühstück.
Ja, wichtig.
Gut, perfekt.
Und dann kleppen Sie es. Klatschen nun.
Dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören auch. Für alle Herr der Ringe-Fans war das bestimmt ein Genuss.
Und einfach nur übelst Rage. Was erzählt ihr da für Scheiß?
Teilweise auch. Vielleicht.
Wir haben es nur zur Hälfte planiert, okay?
Ja, auch nur zur Hälfte.
Ja, aber welcher Fan weiß denn immer alles 100% auswendig? Da kann mir auch keiner erzählen.
Okay, den ist übelst gebasht. Das sind keine richtigen Fans.
Ja. Das Buch nicht gelesen, wie schon raus.
Genau, aber dafür das Universum, ey, aufgeschrieben. Naja, gut, dann vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Ich brauche gar nicht mehr viel weiter sagen, außer, Leute, vergesst nicht, euer Pflaster abzuziehen. Papierschnitt. Bis dann. Wollt ihr nicht Tschüss sagen?
Oder? Also, ich Tschüss sagen.
Ich hatte auch. Ja, ich kann es vorbereitet.
Ja, so Tschüss.
Tschüssi.
Ciao. Kakao.